Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Wenn es nicht so ist, dann ausmachen und verpissen.
Ohne Scheiß, haut ab.
Nein, heute ohne Scheiß. Dafür, wir hatten es jetzt kurz am Ende auch nochmal gesagt, für eine Episode, wo wir eigentlich dachten, wird die heute wirklich lang? Wahrscheinlich eher nicht. Es sind 2 Stunden geworden, aber sie ist im Nachhinein auch wirklich pickepacke voll. Wir starten mit eigentlich Power-Ranking-Highlight-Rubrik, Blinker links. Dazu gucken wir mal einen Blick wirklich auf unsere Bold-Predictions vor der Saison, die ja maximal instabil waren. Und hinten raus auch noch eine unserer Lieblings-Quiz-Rubriken, NBA-Quartett. Es war inneres Blumenpflücken, Chapeau, Clark, und mal gucken, was Tegli dazu sagt.
Tegli hatte sich vorgenommen zu sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Das hast du mir versaut, von daher bleibt mir nichts anderes, als euch viel Spaß bei der Episode zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß beim Hören, wie ich beim Aufnehmen hatte, denn ich bin wirklich ein bisschen angecremt. Hat mir Spaß gemacht. Viel Spaß euch.
So, wir sind kurz davor, dass hier die 48-Stunden-Regel ausläuft. Also sage ich jetzt ein letztes Mal wirklich nochmal frohes Neues, natürlich gerichtet an dich, wobei wir privat kurzen Austausch auch schon hatten. Ausnahmsweise ist selten bei uns, dass wir privaten Austausch haben, aber auch nochmal an alle unsere Hörer ein frohes Neues.
Ein frohes Neues, selbstverständlich von mir auch, immer noch aus dem wunderschönen Dänemark. Ich hoffe, ihr seid alle fantastisch reingerutscht, ohne Böllerei und mit geilen Leuten und viel zu trinken. Das ist das perfekte Silvester. Finde ich, kann man auch machen. Am 2.1. gehen Nachmittag kann man schon ruhig nochmal frohes Neues
wünschen. Habe ich direkt richtig eine Frage geil. Für dich?
Nee, ich muss dir Wichtige direkt was Frage. Sagen.
Okay.
Ich muss dir eine Sache erzählen. Ich bin ja immer noch in Dänemark und wir haben ja im letzten Podcast schon festgestellt, Dänisch maximal überlegene Sprache, weil halt auch ein Wort für 2 Ausdrücke und so, einfach das gleiche Wort für Hallo und Tschüss. Ich meine, wie klug kann man sein? In Dänemark gibt es anscheinend auch das gleiche Wort für kommen Sie gut rein und frohes Neues. Also quasi guten Rutsch und frohes Neues. Da sagen sie zumindest alle das Gleiche. Also am 31. sind uns Leute beim Spazierengehen entgegengekommen, haben das Gleiche gesagt wie am 1. und am 2. Also offensichtlich ist das auch ein Wort. Und lautsprachemäßig hört sich das mehr oder weniger einfach nach Got Noodle an. Also für mich, ich habe eine Nudel. Und wir sind halt hier wirklich durch Dänemark gelaufen. Und dann kommt hier irgendjemand entgegen. Got Noodle. Und ich war halt so kurz davor zu sagen, ja, ich auch, Bruder, aber ist das jetzt ein Zeichen so? Also keine Ahnung, treffen wir uns heute Abend noch irgendwo in so einer Absteige? Ich habe dann mir echt so vorgestellt, dass sie da in so einer alten Dampfsauna so um 0 Uhr klopft man mit so einer goldenen Maske im Gesicht und einer kleinen Nudel in der Hand einfach an, weil das Zeichen ist, dass heute Abend noch richtig was geht. Aber anscheinend heißt Got Noodle einfach sowas wie frohes Neues. Von daher wünsche ich es dir, Got Noodle, mein Freund.
Ach, wie immer überragend. Also das werde ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal wünschen. Also bevor die 48 Stunden auslaufen und den Leuten, die ich noch begegne, werde ich ebenfalls Got Noodle wünschen. Das gefällt mir sehr gut. Meine wichtige Frage war natürlich, gut, bei dir ist es jetzt ein bisschen was anderes, weil du halt noch in diesem Urlaubssetting bist. Und du hast gerade mit Sicherheit ein Bier offen. Ich bin ganz ehrlich, ich auch. Und da will ich einfach mal in den Raum stellen die Frage, bis wann ist es legitim, diesen Auskaterungsstatus weiter durchzuziehen nach Neujahr? Weil es ist ja der Klassiker, ich meine, viele von euch werden auch am 1. dann irgendwann am Nachmittag nochmal wieder ein Bier aufgemacht haben, weil es wieder angefangen hat zu zittern. Und das geht auch ganz gerne nochmal bis zum 2., bis zum 3. weiter. Und dann, ich glaube, im Süden ist ja dann am 6. auch nochmal wieder ein Feiertag, wo sich viele auch nochmal den Arsch voll zuhauen. Und da ist dann meine Frage an dich, wie lange geht dieser Auskaterungsprozess mit noch immer wieder wiederkehrenden Bieren, um halt Pegel wieder ein bisschen Ausgleich da einfach zu betreiben. Wie lange geht das bei dir?
Ja, ich würde sagen, so abends am 4. Das ist, glaube ich, so ungefähr das. Ich finde das auch völlig legitim so, weil ganz ehrlich, ich bin natürlich jetzt, hast du richtig gesagt, im Urlaubssetting so. Das heißt, ist bei uns zumindest so, ab 14, 15 Uhr im Urlaub geht man dann schon häufig irgendwie, macht sich was auf, was ja nicht heißt, dass man sich total irgendwie umscheppern muss. Aber da gehört so ein Bier oder ein Weinchen dann halt auch irgendwie so dazu. Von daher bin ich auch gar nicht verkatert. Ich habe zu 0% einen Kater. Also bei mir ist das einfach eher so ein konsequentes Urlaubsdasein. Irgendwann nach dem Kaffee und nachmittags vielleicht nochmal einen kleinen Snack geht man dann halt einfach mehr oder weniger Wort und kommentarlos über in Bierkonsum, und da bin ich jetzt gerade wieder dabei. Also 15 Uhr gleich, freue ich mich, dass wir jetzt mit dem Podcast so den Nachmittag einläuten können, und dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt, ne? Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Am 4. geht's zurück für mich übermorgen. Von daher werde ich bis dahin schon diesen wunderschönen Zustand einfach aufrechterhalten.
Ja, finde ich voll okay. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den viele, die gerade keine Biertrinker sind, überhaupt nicht nachvollziehen können, weil sich das dann immer so heftig anhört. Einige werden, die sich jetzt auch denken, Alter, das finde ich jetzt eigentlich echt ein bisschen zu krass, und das ist ja volles Alkoholikertum. Aber wenn es wirklich darum geht, dass wir jetzt hier beim Podcast, sagen wir mal, 2 Bier jeder trinken. Ja. Und die sind halt, wann sind die wieder aus dem System? Nach 3 Stunden allerspätestens? Und du bist quasi einfach für den Rest des Abends wieder komplett nüchtern, solange du nicht nachzündest?
Finde ich völlig in Ordnung. 100% in Ordnung. Das muss einfach gesellschaftlich akzeptiert sein. Safe.
Ja, ich meine, wir sind hier immer noch in Deutschland.
Wenn man sonst schon nichts mehr darf. Tempolimit kommt irgendwann, dann wollen sie auch noch das Böllern verbieten. Was denn noch? Was kommt als nächstes, ja. Dirk, frage ich dich. Was kommt als nächstes? Wo ist meine individuelle Freiheit?
Also ich habe jetzt erstmal mit dem Böller nochmal festgestellt, wirklich in der Praxis, wie dämlich es ist. Also ich muss ja auch zugeben, was war der Klassiker Silvester? Wir waren hier wirklich, wir hatten ja, habe ich ja schon erzählt, so ein bisschen Pärchenabend, war auch alles super nett und so weiter. Und wir haben trotzdem den Klassiker gemacht. Und ich finde auch nicht, dass man sich da seine eigene Moral betrügt, wenn man eigentlich sagt, man ist von dieser Knallerei überhaupt kein Fan. Und auch so Feuerwerkskram und so ist eigentlich auch Schmutz. Dass man dann natürlich trotzdem irgendwie mal kurz rausgeht und sich das irgendwie anguckt. Haben wir trotzdem gemacht. Ich habe aber einfach nochmal den großen Unterschied festgestellt. Also deswegen, ich fände ja als erste Maßnahme zu sagen, da hatten wir drüber gesprochen, es gibt irgendwie dieses 10-Minuten-Fenster oder meinetwegen auch ein 5-Minuten-Fenster in komplett Deutschland, wo die Leute meinetwegen ihre Raketen und ihre Batterien da Richtung Himmel zünden können. Und dann ist aber auch wirklich Schluss. Das wäre ja erstmal schon wirklich ein ganz, ganz heftiger Unterschied. Und wie gesagt, es gibt einfach einen großen Unterschied zwischen einem objektiv betrachtet optisch schon spektakulären Ding, nämlich halt, ja, so ein Feuerwerk am Himmel oder einfach so ein paar Drecksböllern, die einfach nur laut sind und maximalen Schmutz einfach auf dem Boden wirklich hinterlassen. Gut, Raketen hinterlassen auch Schmutz, nur meistens nicht mehr da, wo man sie losgezündet hat, was der Vorteil ist. Aber das war einfach nochmal so krass zu sehen. Und ganz ehrlich, was ist auch mit Leuten los? Das habe ich jetzt auch wieder gesehen. An dem Spot, wo wir dann so waren, ist ja relativ bergig hier. Also ich glaube, da, wo ich jetzt hier wohne, sind wir so 100 Meter über Meeresspiegel. Also schon verhältnismäßig für Niedersachsen-Verhältnisse, wo wir herkommen, schon extrem hoch. Also da kriege ich schon fast Nasenbluten, wenn ich darüber nachdenke. Und haben uns das dann so ein bisschen von oben angeguckt. Und da war so ein Spot, wo wirklich viele Leute waren. Und dann auch wirklich einige Gruppen mit Hunden. Tatsächlich mit Hunden. Und was ist man für ein Untermensch, wenn man dann als externe Gruppe dazukommt, verspätet, während alle anderen da schon gesettelt sind im Punkt und dann sagt, yo, hier stelle ich mich jetzt auch hin und knall jetzt erstmal 50 Böller. Einfach wirklich im Umkreis von 10 Metern, obwohl da bestimmt 6 Hunde waren in der Gegend. Und ich muss ja jetzt keinem erklären, jeder, der einen Hund zu Hause hat, weiß, dass, ich würde mal behaupten, 97% der Hunde mit Silvester und Knallerei wirklich überhaupt nicht zurechtkommen. Also das fand ich schon wieder, also kurz davor gewesen, Schwinger zu verteilen, Silvester.
Das ist halt das Ding, ne? Ich bin halt wirklich im Herzen Pazifist, aber solchen Leuten würde ich so gerne so heftig in die wirklich ins Gesicht treten. Das kann man einfach nicht bringen. So, da bist du halt einfach ein Vollidiot. So, da gibt's doch kein Links und Rechts, ganz ehrlich. Wir sind natürlich unter anderem in Dänemark, weil wir rumänische Straßenhunde haben, die noch angstbesessener quasi sind oder noch ängstlicher als so in Anführungsstrichen der normale Hund, der vor Silvester in der Regel schon Angst hat. Die Jungs hier haben einfach maximale Panik. Und das muss in 500 Meter Entfernung, kann ein kleiner Böller zünden. Dann sind die unterm Sofa und sind erstmal eine halbe Stunde nicht zugänglich. Das ist einfach furchtbar. Und so geht das halt, keine Ahnung, wie viel zigtausend Tieren so. Ist halt einfach Bullshit. So, ich verstehe das Optische irgendwie ein geil. Ich war mal in Sydney über New Year. Das sieht halt einfach heftig aus, wenn da so ein Synchronfeuerwerk, ein öffentlich veranstaltetes quer in der Stadt parallel irgendwie an der Skyline irgendwie rumdaddelt. Das sieht halt geil aus. Ist trotzdem irgendwie Schwachsinn. Das kann ich aber noch verstehen. Aber ganz ehrlich, irgendwas anzuzünden, was danach laut explodiert und müllmäßig auf der Straße liegt und allen möglichen anderen Menschen und Lebewesen auf den Sack geht, das ist halt einfach Bullshit. So, das kann eigentlich auch nicht so schwer sein zu sagen, da lassen wir vielleicht einfach bleiben, da sind wir als Zivilisation vielleicht so weit und sagen, macht keinen Sinn, lassen wir bleiben, machen was anderes, was Spaß macht. Ey, ganz ehrlich, Bier trinken zum Beispiel.
Bier trinken ist gut und dann Drohnenshows sind die Zukunft. Shoutouts gehen raus in Sirius, da habe ich das erste Mal eine Drohnenshow gesehen und das dann auch so in der Stadt, ey, so eine kranke Drohnenshow und dann halt mit Musik unterlegt, aber wie gesagt, da kommen wir dann an den Punkt, da sagt der Deutsche wieder, fehlt mir der Sound, aber hatten wir alles schon die Thematik, wir wollen es nicht wiederholen, aber ja, Silvester ist durch, war okay und jetzt gucken wir mal und starten wirklich direkt mit 2020 und das ist ja auch wirklich stabil. Nach der Jahreszusammenfassungsepisode sind wir direkt am 2. wieder am Start. Mein Gott, ey, was für eine Pace fahren wir denn hier schon wieder?
Der Lieferservice hat auf jeden Fall geöffnet. Es ist maximal stabil. EGVS ist wieder am Start, auch in 2020 am 2.1. Ich habe richtig Bock. Wir haben eine Basketball-Episode heute vorbereitet. Haben ein bisschen was vor. Also wir haben, glaube ich, guten Content. Guten Content. Basketball. Wir machen Basketball-Podcast. Habe ich mir mal sagen lassen.
Ja, also erstmal muss man an der Stelle nochmal schönen Dank wirklich sagen an alle, die uns positive Rückmeldungen noch der letzten gegeben haben. Jetzt sind ja auch wahrscheinlich, oder na, nicht wahrscheinlich, sondern wir kennen ja die Mathematik dahinter, etliche Leute mal in den Genuss gekommen, auch mal unsere Off-Topic-Episode Lirum Larum sich mal gönnen zu können. Und gerade, glaube ich, von den Leuten, die das erste Mal reingehört hatten, haben wir wirklich viele, viele positive Dinger zurückbekommen. Ich meine, gut, es schreiben tendenziell eher die Leute, die es richtig geil fanden, als die, die es abfuckt. Wobei es auch da immer viele Leute gibt, aber tatsächlich nicht einmal Gemeckere gehört. Und wir haben es ja auch immer gesagt, IGVS, natürlich bleibt es ein Basketball-Podcast, aber trotzdem, die Off-Topic-Segmente sind ja letztendlich, glaube ich, würden mal viele bestätigen, das, was es ausmacht. Aber heute hast du völlig recht, wollen wir uns das nach einer reinen Off-Topic-Episode mal ein kleines bisschen sparen. Und deswegen auch verhältnismäßig kurzes Off-Topic-Intro. Und ich würde einfach mal direkt starten. Und was gibt es Schöneres, weil es auch eigentlich fast schon, obwohl sie relativ neu ist, eine unserer beliebtesten Rubriken geworden ist.
Power-Ranking Platz 1.
Safe. Ja, Power-Ranking Platz 1. Gerade, weil es auch wirklich geil ist, so eine Episode einfach mal anzufeuern, viele kleine Themen reinzubringen. Und was ist es? Viele können sich's schon denken. Es ist selbstverständlich eine unserer neuesten Rubriken, Blinker Links.
Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock.
Dann kommt jetzt das Intro und dann legen wir auch einfach direkt los. Alle wissen, wie es läuft. Ich erkläre es trotzdem noch einmal kurz. Ich werde wirklich gleich Rapid Fire Arne Fragen stellen, Thesen in den Raum stellen und er hat die Aufgabe, so schnell wie möglich, da habe vor allen Dingen ich in letzter Zeit ein bisschen schwachen Job gemacht und bin teilweise ein bisschen zu ausufernd gewesen, aber wirklich schnell antworten, kurz antworten, ohne sich groß Gedanken zu machen. Das ist Blinker Links und das ist jetzt erstmal der Einspieler.
Direkten 200er Puls.
Erste These. Die New York Knicks sind ein anderes Team, seitdem Mike Miller übernommen hat. Und nein, es ist übrigens doch nicht der Mike Miller von den Cavs und von LeBron früher. Es ist ein anderer Mike Miller, aber er macht einen stabilen Job. 6 ihrer letzten 10 Spiele haben die Knicks tatsächlich gewonnen und befinden sich nur 5 Spiele hinter dem Magic auf Platz 8. Bei wie viel Prozent siehst du aktuell die New Yorker Playoff-Chancen?
Exakt 0% tatsächlich.
Einen potenziellen Turnaround sehen wir aber auch aktuell gerade im Westen. Nach peinlichen 13 Niederlagen in Folge haben die Pelicans 5 der letzten 6 gewonnen. Favors ist wieder gesund, Zion soll im Januar zurückkehren und die Pelicans sind trotz der bisher ja wirklich desaströsen Saison nur 4 Spiele hinter Platz 8 im Westen. Frage lautet also genauso wie eben, bei wie viel Prozent siehst du die Playoff-Chancen der Pelicans?
Ah, muss ich ein bisschen drüber gehen. 20%.
Bei den Zeugen Jehovas ist es scheinbar doch nicht so geil. Darren Collison möchte zurück in die NBA und könnte sich dann im Februar einem der LA-Teams höchstwahrscheinlich anschließen. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie bewertest du den Auftritt von Roman Weidenfeller beim Traumschiff?
Oh Gott, ich wünschte, ich hätte ihn gesehen. Aber einfach Benefit of the Doubt, Alter, kann nur eine 10 gewesen sein, ganz ehrlich.
Hat Giannis Antetokounmpo mit Chris Middleton einen Co-Star? Auch wenn wir wahrscheinlich darauf mit Ja antworten würden, sehen das extrem viele Leute anders. Und wenn Middleton es nicht ist, wer wäre dann der perfekte Co-Star neben dem amtierenden MVP?
Kyrie Irving.
Szenario. Die Miami Heat könnten Jrue Holiday bekommen. Dafür muss in dem Paket neben zum Beispiel Dragic, aber auch Tyler Hero sein. Deal or no deal?
100% Deal. Shoutouts gehen raus an Guido Kanz, großer Freund des Podcasts.
Das ist krass, das hätte ich nicht erwartet, weil jetzt wäre die nächste Frage gekommen und ich hätte jetzt Szenario gemacht, Justice Winslow und Duncan Robinson müssen dabei sein.
Deal or no deal? Tut mir mehr weh, da muss ich no deal gehen. Das tut mir mehr weh.
Das ist krass, okay, müssen wir gleich drüber diskutieren. Es geht weiter, wir bleiben drin. Folgende These mit einer Bewertung von 0 gehe ich gar nicht mit, bis 10 Komplettität bewerten. Die nächsten 2-3 Wochen, bevor der Buzz um die Trade-Deadline langsam steigt, sind die schlimmste Phase der NBA-Saison.
8,5.
Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie stark die Spitze im Osten ist, welches Regular-Season-Ergebnis würdest du den Brooklyn Nets zutrauen, wenn KD fit gewesen wäre und wie weit wäre es in den Playoffs gegangen?
Oh, wenn er fit gewesen wäre, Second Seed und im Osten gewinnen potenziell.
Krank. Junge, 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 ey. Ich glaube, also erstmal stabiler Auftritt, selbstverständlich. Wir müssen jetzt ein, zwei Sachen ausdiskutieren. Und ich denke, natürlich müssen wir bei dem großen Twist anfangen.
Bei der Roman Weidenfeller-Geschichte.
Ja, was ist zu 100%. Ich habe es natürlich wieder von dem guten Freund unseres Podcasts, Bild.de, habe ich es erfahren. Roman Weidenfeller war beim Traumschiff. Scheinbar ist ja jetzt irgendwie die große Story, dass neben natürlich Harald Schmidt, der auf dem Traumschiff da irgendwie da jetzt sein neues Zuhause gefunden hat und da jetzt den kommerziellen, ekelhaften Weg gegangen ist potenziell, dass jetzt auch Florian Silbereisen der große Star ist.
Ja.
Und das war jetzt die zweite Episode mit Florian Silbereisen und läuft scheinbar extrem gut. Also wirklich krank. Die hatten jetzt, glaube ich, Einschaltquoten 7,5 Millionen bei Folge 1 mit Silbereisen und bei der zweiten 7 Millionen ebenfalls. Und höchstwahrscheinlich lag es auch in Roman Weidenfeller, der wirklich einen der randomsten Auftritte aller Zeiten hatte. Ich habe mir das nur, also wirklich das Segment angeguckt, in dem Roman Weidenfeller da war und habe dann Glauben geschenkt den ganzen Berichten, die man dazu gelesen hat. Also du musst dir das wirklich nochmal reinziehen. Er ist in den letzten 5 Minuten einmal ganz kurz zu sehen. Und es war wirklich so krank. Es ging die komplette also den kompletten Film, die komplette Folge Traumschiff, ging es um irgendwelche Sachen, um irgendeine heftige Storyline und auf einmal kommt aus dem Nichts, wirklich komplett aus dem Nichts, dass irgendeine Mitarbeiterin auf dem Schiff ein Kind hat, was krank ist, sich aber nicht, weil sie auf dem Weg nach Kolumbien sind, den Flug wieder zurück nach Deutschland leisten kann. Warum auch immer ist Roman Weidenfeller dann bei ihr im Zimmer, nimmt sie einmal kurz im Arm und sagt so, ach komm, das kriegen wir doch irgendwie hin. Und was ist natürlich die Idee? Ein Benefiz-Tor schießen. Dann wird auf dem Schiff einfach wirklich so, ey, es ist so krank random, wird dann halt kein Torwandschießen, sondern ein Elfmeterschießen im Prinzip gemacht. Und irgendwie, wenn man trifft, dann zahlt Roman Weidenfeller ein Fuffi und wenn nicht, der andere. Und das ist so herrlich, man. Schauspielerische Leistung, Level von Roman liegt natürlich auch, also mindestens über 9000. Es ist geisteskrank. Also jedem Einzelnen, wir verlinken es auch in der Episode gerne nochmal, Mediathek der ZDF, guckt euch diese letzten 5 Minuten an. Es ist wirklich herrlich und 10 von 10 ist auch, glaube ich, die einzig richtige Bewertung.
Sag mir bitte auf der Betty Vogts im Tatort Schauspielskala, falls du diese Szene kennst, 0 bis 10. Ist das ein ähnliches Niveau, Alter? Kennst du noch diesen Bertie Funks Moment mit diesem Kaninchen, Alter? Oh, es ist, ey, geht einfach auf YouTube, gebt Bertie Funks Tatort ein, garantiert. Ja. Und dann zieht euch einfach nur mal rein und denkt die ganze Zeit im Hinterkopf daran, dass das der beste von weiß ich wie vielen Takes gewesen sein muss. Es ist wirklich wunderschön, ey. Aber finde ich geil, gönn ich dem Roman. Also der hat ja auch echt ein paar, sagen wir mal, Slapstick-TV-Momente gehabt. Also ich denke da an so ein Nachmeisterschaftsinterview bei Al Jazeera, glaube ich, was er auf Englisch gegeben hat. Also was man so Englisch nennt. Irgendwie so, weiß ich nicht, so eine gefühlte Fantasiesprache.
Absolut historisch. I think we have a grandiose Saison gespielt.
Ja. Oh, geil, ey. Ich habe mir gerade mal ein Bild angeguckt. Der Mann sitzt hier bei mir auf jeden Fall irgendwie im Smoking mit Fliege und Einstecktuch irgendwie beim Abendessen beim Traumschiff. Ganz ehrlich, wenn ich Star wäre oder sagen wir mal Ex-Star, egal wo drin, und bin jetzt so in meinem Ruhestand, und das kann man für Roman Weidenfeller, glaube ich, so sagen, dann würde ich auch anfangen, irgendwelche Nebenrollen, Komparsenrollen in irgendwelchen geilen Sendungen zu machen. Traumschiff wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz oben auf der Liste, aber finde ich total geil, einfach so maximal random irgendwo hinten einmal so ins Bild gesneakt. Also Chapeau Clark, ey, finde ich geil.
Ich hätte gerne mal gewusst, wie da die Verhandlungen waren. Also erstmal, wie viel Geld bekommt ein Roman Weidenfeller dafür? Kriegt er da wirklich viel Geld für? Weil jetzt mal ganz ehrlich, ja, also da war dann auch bei den ganzen Diskussionen, war ja so, ja, man hat das irgendwie gemacht, um die ganzen Bundesliga-Fans mit reinzubekommen. Aber ey, wen köderst du denn heutzutage noch mit Roman Weidenfeller? Also ich bin fast so weit zu sagen, der Mann hat jetzt irgendwie einen neuen Instagram-Kanal und hat selber 100.000 dafür gezahlt, dass er diesen 3-Minuten-Auftritt haben kann, oder?
Boah, also ich glaube schon, dass er dafür Kohle kriegt, aber das wird wahrscheinlich eher so in, ey, komm, du kannst ans Buffet gehen, hast all you can eat und kannst bei 3 Drehtagen dabei sein, so, keine Ahnung. Ich glaube, es wird eher so über dir im Robinson-Club irgendwie aussehen. Also keine Ahnung, finde ich aber geil, ey.
Over-Under von Litern Wetgel, was Roman Weidenfeller sich in den letzten 10 Jahren und auch noch in den nächsten Jahren weiter wirklich in die Schnauze kleben wird. Also der Mann hat einfach nur diesen einen Look und ich würde es gerne mal wissen.
Der Mann hat zu 100% so ein, ich würde sagen, so ein mittelgroßes Mehrfamilienhaus an Gegenwert einfach nur in Hagel investiert bisher. Und das völlig zu Recht. Einfach weil er kann.
Ja, sowas finde ich herrlich. Also das war wirklich ein Highlight. Wie gesagt, Links dazu. Wir versuchen auch nochmal das Bertie Vogts-Ding zu bekommen. Dann könnt ihr jetzt einmal Pause drücken und einmal in die Episodenbeschreibung gucken und da auf den Link klicken. Also lohnt sich auf jeden Fall. Was müssen wir sonst noch ausdiskutieren? Die Heat-Sache. Ohne Scheiß. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, weil ich dachte, deswegen habe ich es auch so strukturiert, dass für dich, ähnlich wie es ja auch die Heat eigentlich selber die ganze Zeit proklamieren, Tyler Hero in Trade-Gerüchten ein absoluter Dealbreaker ist. Dass man da wirklich sagt, nein, der Typ ist ein Juwel. Das hatten wir auch schon ausdiskutiert, als der Hype um Kendrick Nunn maximal war, meinst du trotzdem, nee, ich bin viel mehr beeindruckt von Tyler Hero. Klar, wir sind auch riesen Duncan Robinson-Fans und vielleicht hat man da schon ein bisschen unterschwellig jetzt gemerkt bei dir, dass du den vielleicht sogar am stabilsten von allen findest. Aber das musst du mir erklären, warum du lieber Hero traden würdest im Vergleich jetzt zu Winslow, wo man ja eh ein bisschen dran zweifeln muss, wie sehr passt das jetzt gerade aktuell, und dann im Duncan Robinson.
Ja, schwierig. Also ist natürlich auch so ein bisschen Heat of the Moment Ding gewesen. So, ich bin einfach in den letzten Wochen ein wirklich maximaler Duncan Robinson Fan geworden.
Ja, natürlich jetzt zurecht.
Im direkten Vergleich zu Tyler Hero, wie auch immer. Er ist, glaube ich, 5 Jahre älter oder was. Also Hero ist, glaube ich, 20 und Robinson müsste schon irgendwie um die 25 sein. Ist natürlich irgendwie andere Timeline, wenn man so will. Und theoretisch müsste man natürlich sagen, in einem Vakuum ist Hero irgendwie schon der mit mehr Upside, der wertvoller sein sollte, weswegen ich als Heat-Organisation auch sagen würde, der Mann ist eigentlich erstmal unantastbar. Wir können von mir aus über Nunn reden, wir können von mir aus auch über Robinson reden, aber hier geht's nicht weiter. Ist eigentlich der rational richtige Weg, wenn du mittelfristiger planst. Ich bin in dem Szenario natürlich schon 100% im Win-Now-Modus. So, ich gucke auf Timeline, ich gucke auf, wen finde ich heute wertvoller, wem traue ich heute zu, in der Playoff-Serie 45% seiner Dreier zu treffen. Und da bin ich bei einem Robinson optimistischer als bei einem Harrow, der einfach reifer ist. Der ist auch erst in seiner zweiten Saison und irgendwie eigentlich die erste echte, weil letztes Jahr nicht so richtig viel Minuten bekommen. Ist natürlich auch irgendwie ein bisschen schwer, ihm mehr zuzutrauen, weil der ist für mich ein bisschen mehr reliable. Der ist verlässlicher, der ist irgendwie ein bisschen reifer, der ist, dem traue ich in der Playoff-Serie eher zu, so ein, sagen wir mal, so eine Danny Green-Serie zu spielen. Einfach mal über eine Serie 7 Dreier pro Spiel zu nehmen und davon halt 45% zu treffen, so wie er es gerade in der Regular Season macht, kann ich mir vorstellen. So bei einem Harrow in 2 Jahren wird der eine Ecke weiter sein, aber für mich sind die Heat mit in so einem Szenario, Jrue Holiday, Jimmy Butler, Bam Adebayo, maximaler Star, Alter, sind sie für mich schon echt in so einem, in diesem Osten, der natürlich in der Spitze gut ist, aber auch nicht unschlagbar ist, wären sie für mich mehr oder weniger Instant Contender. Bin ich natürlich Jimmy-Fan, muss man dazu sagen, wissen alle, kein großes Geheimnis. So, von daher gehe ich dann eher in diesem minimalen Win-Now-Modus mit einem Robinson, den ich dann einen Ticken weiter sehe als einem Harrow. Natürlich will ich beide irgendwie eigentlich nicht abgeben. Winslow ist halt so ein Phänomen, so spielt eine gute Saison, kann man ihm nichts sagen. Der Fit ist trotzdem halt nicht so richtig optimal. Also sie maximieren sich nicht unbedingt gegenseitig. Der funktioniert so, ja, habe ich überhaupt kein Problem mit und bin früher immer Winslow-Fan gewesen, bin nie richtig von Bord gegangen, aber habe schon mal zumindest mal geguckt, wo der Ausgang von dem Zug ist, so. Jetzt bin ich wieder drin und habe mich auch wieder hingesetzt und auch angeschnallt und so, ist alles in Ordnung. Aber den finde ich in seinem aktuellen Skillset bei den Heat durchaus ersetzbar. So, da ist einfach ein Dragic wichtiger und dieser Core, den du dann hättest irgendwie mit einem Jrue Holiday, mit einem Jimmy, mit einem Bam als, ich nenne es jetzt einfach mal Big Three, sorry, auch wenn es nicht die ganz großen Namen vielleicht sind, mit einem Dragic als Six-Man, mit einem Robinson als Roleplayer, mit einem Kelly Olynyk, einfach ein erwachsenes, gutes Team. Finde ich ein bisschen geiler als mit dem Harrow. Von daher gehe ich tatsächlich in dem Szenario mit Duncan Robinson, Alter.
Ja, ich finde es sehr interessant. Also ich kann es in dem Sinne nachvollziehen. Also erstmal rein General Manager-mäßig dürfte man das natürlich niemals machen. Natürlich, weil klar, nicht. Mehr Wert hat selbstverständlich der Mann, der gerade erst 20 geworden ist. Boy Wonder übrigens, Stichwort, lese ich gerade bei Basketball Reference. Sehr, sehr schön. Aber ich sehe es auch genauso. Ich finde, und deswegen würde ich auch die Playoff-Ausblick Stand jetzt, ist halt echt schwierig. Deswegen, ich komme jetzt eigentlich auf den Punkt, weil meine These wäre, ich bin gar nicht so ein krasser Fan von diesem potenziellen Jrue Holiday Deal. Ich glaube, die Heat laufen wirklich Gefahr, sich da ein kleines bisschen was zu verbauen, weil die jetzt sich so ein geiles Konstrukt da zusammengebastelt hat und das auch wirklich einfach funktioniert. Dieses dezentralisierte System, klar, mit Jimmy als ganz kam Kopf der Schlange, aber nicht ganz so dominant, mit vielen Leuten, die wirklich Verantwortung übernehmen können, mit dem Tyler Hero, der jetzt ja auch wirklich schon gezeigt hat in der Regular Season, in den letzten Wochen auch, dass er Eier hat, dass er Klatsch ist, dass er selbst in einem Spiel, wo vorher nicht viel fällt, auf einmal da im vierten Viertel kurz vor Schluss da 3 verrückte Dreier trifft und sein Team da wieder zum Sieg bringt. Ich meine, die Heat ist ja auch, was sind diese 6-0 in Overtime-Situationen aktuell, also ist einfach sehr, sehr stabil. Und natürlich ist Jrue Holiday in diesem Konstrukt gerade auch defensiv potenziell, wenn ich mir den neben so einem Jimmy vorstelle mit einem Bam und dann fülle halt die anderen Positionen irgendwie auf, ist alles sexy. Ich weiß aber nicht wirklich, ob das die optimale Lösung ist. Und ja, Tyler Hero würde ich auch mitgehen. Der Mann hat aber trotzdem, obwohl ich ihn natürlich total geil finde, absolut Potenzial, in den Playoffs ein Desaster zu sein. Also wirklich, jo, so eine komplette Reinkotung in den Playoffs zu liefern. Von daher, wenn man sagt, Win Now, Duncan Robinson auf jeden Fall behalten. Winslow bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher, zumindest mit den aktuellen Heat, wie ich da seine Rolle unbedingt sehe, ist halt schwierig. Aber ja, Dragic müsste weg in so ein Paket mit Holiday höchstwahrscheinlich und dann wirklich noch 1-2 Jungs und das sind ja alles Impact-Player. Jeden Einzelnen, den du reinschmeißen müsstest, wäre aktuell ein Impact-Player für die Heat, um einen zurückzubekommen. Einen zurückzubekommen, der halt potenziell noch wesentlich besser sein kann. Aber das ist immer gefährlich. Haben wir auch wirklich schon oft gesehen, dass so Plug and Play, auch wenn du dir eigentlich denkst, Jrue Holiday ist so der typische Plug and Play, kannst du zu jedem Container mit reinschmeißen, würde irgendwie helfen. Ist eine Gefahr da. Also ich würde fast sagen, ich würde den Deal eher nicht machen an Heat-Stelle.
Kann ich nachvollziehen. Also gibt's auch einen Case für, es läuft einfach wahnsinnig gut. Natürlich kannst du jetzt hingehen und sagen, warum sehen wir überhaupt Bedarf, jetzt groß was zu ändern? Und ist das dann wirklich der Move, der uns irgendwie over the top bringt, der uns wirklich so relevant viel besser macht, dass man das Risiko, was man halt eingeht, wenn man etwas aufbricht, was gerade sehr gut funktioniert, muss man das denn wirklich machen? Und natürlich, wenn du, sobald du anfängst, dann auch einen Dragic damit reinwerfen zu müssen und noch mehr Qualität abzugeben, dann ist das halt ein Riesenumbruch auf einmal, auch wenn du deine besten 2 Spieler nicht anfasst. Aber diese gut geölte Maschine, die Heat halt gerade sind, die brichst du damit wahrscheinlich ohne Not auf. Von daher der rationale Weg, wenn man GM ist, wäre wahrscheinlich zu sagen, das machen wir nicht. Wir gehen mal mit dem, was wir gerade haben, gucken, wie weit wir es bringen können, gewinnen vielleicht die erste Playoff-Runde, vielleicht mit ganz viel Glück auch noch irgendwie die zweite, sind aber in diesem Jahr noch nicht da, dass wir sagen, wir wollen jetzt hier absolut Win-Now-mäßig irgendwie attackieren, sondern die Heat natürlich, Free Agency Destination, ein paar Max-Slots freiräumen und dann in den nächsten Jahren attackieren. Ist sicherlich der sinnvollere, GM-mäßig sinnvollere Weg. Ich bin Fan, Alter, ich will jetzt irgendwie alles haben, also gib ran den Boy und dann gucken wir, was passiert.
ja, du musst dann halt ehrlich in den Spiegel gucken und dann halt bewerten. Also klar, Free Agency Destination, selbstverständlich, aber ist es halt realistisch? Die nächste Free Agency Class ist auch, ja, gibt ein, zwei Leute, die damit drauf sind, aber ist jetzt im Großen und Ganzen jetzt von ja, den ganz nee, großen Namen auch nicht so spektakulär. Nicht. Ja, genau, der Klassiker. Da musst du halt gucken, können wir jemand Besseren bekommen in den nächsten 2 Jahren, als jetzt jemanden wie Jrue Holiday, der jetzt mit so rund 26 Millionen ungefähr über die nächsten 2 Jahre, Player Option noch für 21, 22, ist schon in Ordnung. Und wenn Bam den erwarteten Schritt macht und selber wirklich dieser richtige Star wird und auf einmal Jrue Holiday dein drittbester Spieler ist in so einem Szenario, klingt das natürlich alles ganz nett. Ob das reicht, den Titel zu holen, ist eine andere Frage.
Heat Nation-mäßig, wenn Jrue Holiday heute zu den Heat geht, wäre er jetzt schon der drittbeste Spieler. Damit können wir es dabei belassen.
Oha, okay. Naja gut. Was hatten wir noch mit dabei? Oh, die Brooklyn Nets-These. Traust du denen wirklich so viel zu mit KD tatsächlich?
Ja, ja. Also natürlich ist da die Fragestellung, welcher KD, also wie viel Prozent irgendwie ein KD, der in seinem Comeback-Jahr ist und es sicherlich ein bisschen ruhiger angeht, wo du nicht weißt, ist er bei 70, bei 80, bei sonst was, wie Prozent, ist es eher so ein Gordon Hayward-Comeback-Year, was halt irgendwie ein bisschen unbefriedigend ist. Oder gibst du mir einen KD, der halbwegs nah an dem ist, was er vorher war? Und das ist jetzt, sagen wir mal, die Klammer, unter der ich die Frage beantwortet habe. Wenn du mir sagst, das ist normales Kevin Durant hier, was irgendwie relativ dicht an dem ist, was der Junge bringt, dann ist er für mich der potenziell beste Spieler der Liga, zumindest definitiv Top 3. Hat das die letzten Jahre bewiesen, dass er da einfach über jeden, absolut jeden Zweifel erhaben ist. Und dann macht er ein Team wie die Nets, was ja kein schlechtes Team ist, was ein 500-Basketball-Team ist, was funktioniert, was ein paar Qualitätsjungs hat, was sicherlich auch seine Baustellen hat. Da macht er die instant wahrscheinlich 20 Wins, besser vielleicht sogar 25. Und dann bist du auf einmal ein Team, was richtig, richtig gut ist und was für mich im Osten niemanden scheuen muss. Also ein Nets-Team mit einem KD, der ansatzweise der Alte ist, mit einem Kyrie, der fit ist und dem Roster drumherum, habe ich keine Angst vor niemandem. Von daher potenziell für mich locker ein Finals-Team. Kein Championship-Team wahrscheinlich, wenn man, je nachdem, was dann im Westen käme, so, da ist dann doch noch ein bisschen mehr Qualität unterwegs. Aber müssen sich für mich im Osten vor niemandem verstecken und wären für mich ganz klares Lock auf Homecourt und vermutlich sogar das Team, mit dem ich am Ende gehen würde, was den Osten gewinnen würde.
Ja, finde ich vernünftig. Ich finde es auch wirklich vernünftig, bei Kevin Durant tatsächlich davon auszugehen, dass er halt, ja, und da ist ja wirklich der Faktor, selbst wenn KD mit 90% zurückkehrt, ist er einfach immer noch wahnsinnig gut. Das darf man nicht vergessen. Und ich stehe weiter dazu und ich glaube bei den Nets, das würden jetzt viele anders sehen, weil dann auch wieder, ist ja gerade auch diese Kyrie-Debatte natürlich, die total aufgeht. Zwischenzeitlich lief es jetzt mal super gut und ein Spencer Dinwiddie hat auch jetzt mal so über 3-4 Wochen so einen kleinen Case für Most Improved Player gemacht und alle sagen, wow, du brauchst Kyrie überhaupt nicht, guck mal, was Spencer da jetzt macht. Dann wieder mit mehr so einem Teamkonstrukt und Kyrie vorher war ja eh Schmutz. Aber das ist eh alles so eine Blase, die überhaupt keinen Sinn macht, weil sobald Kevin Durant da ist, ist einfach mal ein komplett anderes Team und ich stehe nach wie vor zu der These, dass meiner Meinung nach KD, du hast eben gesagt, müssen wir auch noch vielleicht kurz drüber diskutieren, Giannis und Kyrie wären geiler Fit, für mich ist Kevin Durant und Kyrie Irving, wenn du jemanden mit Kyrie Irving pairen musst, dann ist halt mit KD wirklich der absolut perfekte Fit. Ich finde, die beiden sind wirklich eine 10 von 10. Passen perfekt zueinander als Co-Stars, halt natürlich aus sportlichen Gründen, weil sie sich sehr gut da vom Skillset ergänzen und dann auch rein persönlich, weil Kevin Durant halt vom Charakter, er will natürlich schon der Main Guy sein und er will der MVP sein und es hat ihm im Nachhinein nicht ganz so gut gefallen, dass die Warriors halt immer trotzdem noch Stephs Team waren, obwohl 2-mal Finals MVP und so weiter, ist halt der Klassiker. Trotzdem würde ich da halt sagen, dass auf dem Court KD in dem Sinne der perfekte Partner ist, weil er halt nicht so dominant ist von seiner Personality und es auch völlig in Ordnung ist, wenn mal Kyrie mal so für gewisse Momente der Main Guy ist. Also da ist er einfach anders als LeBron und ist auch rein persönlich fitten sie besser im Vergleich zu LeBron und sportlich eh. Und dann glaube ich auch, dass die Nets, boah, also gerade in der Blase, wo Kevin Durants Verletzung eh dann quasi nicht passiert wäre, ja, denke ich auch schon. Also so ist alles offen in Playoffs. Titel würde ich jetzt schwer sagen oder Conference Finals. Die Conference gewinnen auch schwierig, weil erstmal alles zusammenpassen muss. Aber dann unterschätzt man, wie gut Kevin Durant wäre, wenn man das groß anders beantworten würde, glaube ich.
Oh, wenn ich eine Hose anhätte, würde ich sie jetzt ausziehen. Also ich freue mich maximal auf die nächste Saison auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der Boy halbwegs fit zurückkommt und freue mich dann über dieses Pairing, weil ganz ehrlich, dieser One-Two-Punch, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich bin nicht der größte Kyrie-Fan, aber der fit sportlich kann ja eigentlich kaum besser sein. Menschlich offensichtlich haben sie da eine Connection. Spricht eigentlich alles dafür, dass das sehr, sehr gut funktionieren sollte. Und dann freue ich mich auf eine Saison, wo KD mal wieder ein bisschen die Spitze der Liga vielleicht aufmischt und man die Frage, wer ist denn wirklich der beste Spieler? Ist es noch LeBron? Ist es schon Giannis? Ist es KD? Ist es Luca, keine Ahnung was, vielleicht nächstes Jahr, heute in 12 Monaten nochmal aufrollt und irgendwie gar keine Antwort drauf findet, weil da 3 Jungs performen wie, ja, wie Jungs, die einfach Gold-Status haben könnten, finde ich geil. Also freue ich mich drauf.
Also klar muss Kevin Durant erstmal auch beweisen, dass er im Gegensatz zu vielen anderen nach Achillessehnenverletzung besser wegstecken kann. Ich glaube dran. Ich meine, letztendlich, dafür ist er ja The Slim Reaper, hat natürlich eine andere körperliche Konstitution im Vergleich zu jetzt auch einem DeMarcus Cousins oder so. Ich glaube daran und hoffe natürlich auch, dass ein KD vernünftig zurückkehrt. Und dann sollte man sich drauf freuen, Mann. Wie geil wird die nächste Saison? Also gerade in so einer Phase, wo die aktuelle Regular Season, und ich bin auch bei dir, du meinst 8,5, ich würde echt nah an die 10 gehen, dass die Phase aktuell die schlimmste ist. Also wirklich nach dem Jahreswechsel, es geht gerade um gar nichts. Deswegen kommen ja auch schon so eine Schwachsinnsfragen zustande, wie sind die Playoff-Chancen der Knicks gerade? Ich muss es jetzt mal mit reinnehmen, weil es schon eine kleine Storyline ist, aber das ist jetzt genau diese Phase, wo es eigentlich keinen wundern sollte und wo es völlig normal ist, dass die Warriors mal 4 in Folge gewinnen, dass die Knicks mal irgendwie 5 in Folge gewinnen und diese ganzen Schrottteams mal so eine, ja, eine Phase, wo auch wirklich die Teams einfach mal den Gang rausnehmen, dass das da wirklich läuft, so wie die Bucks da sich in der letzten Nacht gegen ein desaströses Katastrophenteam, eine Resterampe der Timberwolves, da fast Niederlage leisten und dann irgendwie gerade noch so 106, 104 rausgrinden. Das ist einfach diese Phase gerade. Es wird ab dann wieder total spannend nach der Trade-Deadline und mit den neu zusammengewürfelten Teams, die dann wirklich in den letzten Wochen um die Playoff-Plätze kämpfen, wird es ja auch wieder richtig geil. Aber ich finde, und das muss man nach einigen Jahren oder nach etlichen Jahren NBA-Konsum, muss man auch einfach mal ehrlich ins Spiel gucken und sagen, die Phase gerade ist halt nicht die geilste, macht nicht so wirklich viel Spaß.
Ich weiß noch nicht, warum ich mit einer 8,5 gegangen bin, weil eigentlich ist es ein Lock auf eine 10. So. Also wenn du mich fragst, was ist die schlimmste Phase, dann ist es die jetzige. Ich finde diese Phase nicht unerträglich schlimm, deswegen bin ich wahrscheinlich nicht 10 gegangen. Aber wenn du mich fragst, was ist die schlimmste Zeit in der NBA-Season, dann ist es safe jetzt. Das ist halt gerade genau diese Phase, wo man sich selber nicht so hundertprozentig motivieren kann, wo in den wenigsten Spielen irgendwie Feuer drin ist und wirklich Intensität drin ist. Es sei denn, du hast halt mal so ein Christmas-Game, Lakers, Clippers, so. Aber im Normalfall pimmelt die Liga jetzt so ein bisschen vor sich hin, da dudelt alles irgendwie so rum und alle sind so ein bisschen in so einem kleinen Mittagstief, bevor es dann irgendwann hinten raus nach der Trade-Deadline dann durch andere Themen und dann Richtung Playoff-Kampf halt irgendwie wieder Fahrt aufnimmt. Das finde ich dann fast wieder die geilste Phase, wenn du halt merkst, da gibt's diesen Shift so, jetzt wird's auf einmal seriöser, jetzt wird's wieder ernster, jetzt wird's wieder richtig maximal kompetitiver Basketball, der es jetzt im Moment einfach irgendwie in Teilen nicht ist. So ist es einfach nicht so, ist es nicht so wunderschön gerade. Das ist ja dieses typische Ding, streich dir diese Zeit halt, fang später an, nimm 20 Spieler raus, so, dann hast du sie relevant. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ja, 8,5 bis 10, irgendwas dazwischen, ist auf jeden Fall gerade not pretty so.
Ja, das ist so, aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich meine, letztendlich ist es trotzdem noch geil, es ist trotzdem noch ein Wahnsinnsprivileg, dass du einfach jeden Tag irgendwie guten Sport sehen kannst. Es wird dann aber einfach ein bisschen selektiver, denke ich mal, bei jedem und ist auch völlig okay. Also für mich persönlich, bin ich auch wirklich ehrlich, brauche es dann halt schon so ein Duell Suns gegen Lakers, dass ich wirklich aktuell mal richtig Bock habe, mich morgens hinzusetzen und zu sagen, boah geil, Mann, ich brenne jetzt wirklich richtig drauf, das Spiel zu gucken. Weil ansonsten ist es wirklich oft so, bin ich auch wirklich ehrlich und transparent und sage dann, ist es halt so die Pflicht, man muss halt im Bilde bleiben und deswegen ziehe ich mir weiter die Games rein, wo ich sonst auch wirklich rein als Fan sagen würde, kann man wirklich auch weglassen jetzt über die paar Wochen. Das ist so. Ein Thema müssen wir jetzt, glaube ich, noch abhaken. Wir hatten natürlich den Klamauk-Teil mit Roman Weidenfeller, aber reden wir nur noch mal kurz über Darren Collison. Also wir haken jetzt erstmal das Sportliche ab, bevor wir vielleicht noch mal kurz einen Exkurs zu den Zeugen Jehovas machen. Aber natürlich ist da so ein bisschen die Storyline, irgendwie Darren Collison ist ein South California-Typ oder irgend sowas und es ist, wenn er zurückkehrt, kann er sich wahrscheinlich eins aussuchen und klar, ich meine Darren Collison, ich habe ihn damals, 2018 müsste es gewesen sein, bei auf YouTube den unterbewertetsten Point Guard der Liga genannt. Ich finde auch nach wie vor, dass er mit Sicherheit ein Typ ist, der vielen Teams hätte helfen können. Er hätte bei den Pacers mit Sicherheit einen Vertrag bekommen, pro Jahr 10 bis vielleicht 15 Millionen. Das dann mal 2 oder 3, weil so lang wäre der Vertrag auch gewesen, hat er die Kohle liegen lassen. Jetzt will er scheinbar zurückkehren, irgendwann im Februar halt, weil vorher lohnt sich für ihn irgendwie auch nicht. Und dann eigentlich, weil er in der Nähe der Familie bleiben will, das war ja auch so ein bisschen der Grund mit seinem Glauben, Jehovas und so weiter, ein LA-Teams. Ich schiele natürlich vor allen Dingen zu den Lakers, weil gerade schon diese Thematik schon wieder ein bisschen aufgeht halt mit Rondo. Es geht im Prinzip meiner Meinung nach unter, weil die Lakers so extrem erfolgreich sind, dass die Rondo-Thematik gar nicht so groß ist und da nicht so viele fordern, dass man ihn loswerden muss. Ich glaube aber, dass es schon fast ein unterschätzter Fakt ist, dass man eigentlich wieder feststellt, trotz des ganzen Erfolgs, dass Rondo nicht die richtige Idee ist in der großen Rolle auch bei diesem Lakers-Team. Und ich will dich einfach mal fragen, wenn man Rondo 1:1 mit Darren Collison ersetzen kann, was realistisch ist, wie viel besser macht es die Lakers deiner Meinung nach?
Boah, willst du jetzt eine Prozentzahl wissen? Weiß ich nicht.
Ja, kannst du auch beschreiben. Prozent ist schwierig, ich weiß es nicht. Ja.
Also es bringt sie nicht auf ein anderes Level, als sie vorher waren, aber es attackiert eine klar erkennbare Schwachstelle, die im Moment kaschiert wird und kompensiert wird, weil es halt läuft so, die in den Playoffs auf jeden Fall ein größeres Problem wäre, weil dann auch viel aktiver attackiert werden kann. Und er ist einfach in allen Elementen nach wie vor ein besserer Basketballer heutzutage, gerade in diesem Konstrukt, in dem Skillset, was sie brauchen. So, du brauchst halt keinen primären Ballhändler, der da irgendwie deinen General Floor Manager memt. Das macht LeBron. Da brauchen sie einen Rondo nicht. Der Fit ist ein bisschen schwierig, das wusste man vorher. Der Fit mit einem Collison ist signifikant besser. Sehr guter Dreier-Shooter, guter Verteidiger. Jemand, der Playmaken kann, aber nicht muss. Der Offball funktionieren kann, wenn er es denn muss. Einfach ein relevant guter Basketballer, der für mich in diesem Konstrukt klar, ganz klar besser ist als Rondo, auch wenn er jetzt irgendwie ein Jahr oder was oder ein paar Monate nicht gezockt hat, so, wenn wir mal davon ausgehen, dass er halbwegs in Form ist und fit ist, ist jetzt irgendwie was, 32 oder so, also jetzt auch noch nicht irgendwie steinalt, gefällt mir natürlich theoretisch, wenn ich Lakers-Fan wäre, was ich nicht bin, würde mir das sehr, sehr gut gefallen, also macht sie relevant besser, um deine Frage zu beantworten, ich kann da keine Prozentzahl hinterschreiben. Aber schon klar erkennbar ein Schritt nach vorne, gerade mit Playoff-Ausblick. So in der Regular Season wird es wahrscheinlich kaum merken, den Unterschied, weil sie halt so vor sich hinlaufen. Aber wenn es dann wirklich, wirklich hart auf hart geht, so die Rotations kleiner werden, du dann irgendwie deine 7-Mann-Rotation fährst und einen Collison über einen oder einen Rondo mit einem Collison ersetzen kannst, dann bist du da einfach klar besser, hast eine Schwachstelle weniger und offensiv gibt Rondo dir eigentlich nichts, was Collison dir nicht auch geben kann. Plus Collison gibt dir was, was Rondo dir nicht geben kann. Also eigentlich für mich relativ einfach. Klar besser.
Ja, würde ich eigentlich auch sagen, weil das Einzige, was man jetzt Rondo zuschreiben müsste, wäre gerade für die Minuten, in denen LeBron nicht auf dem Court steht, die Richtung Playoffs auch einfach weniger wichtig werden, weil LeBron da nur noch sehr wenige Minuten verpassen wird. Dieser Faktor halt, ja, dann kann er wirklich mal die Kontrolle übernehmen und ist dann der Regisseur und kann wirklich da mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen und Struktur reinbringen ins Game. Da bin ich inzwischen soweit. Tut diesen Lakers gar nicht unbedingt so gut. Dann würde ich mir lieber so einen Up-and-Down-Point-Guard wünschen, der dann in den Minuten ohne LeBron vielleicht auch einfach wirklich das Spiel schnell macht und dazu sieht, weil, ja, was macht Rondo meistens? Der kontrolliert das Spiel zwar, aber ist es immer positiv? Nein, er macht es meistens langsam und wenn die Lakers dann scoren, dann war es meistens ein Assist vorher von Rondo, ist aber nicht mehr unbedingt beneficial für das Team. Ich finde, dass Rondo schon noch tragbar irgendwie ist. Ich würde auch sagen, gerade Richtung Playoff-Szenario oder wenn es wirklich um alles aufkommt, finde ich ihn defensiv natürlich auch deutlich besser als Collison. Wenn eins Collison ist, dann würde ich ihn defensiv relativ trash bezeichnen, glaube aber, dass die Lakers das auffangen können und dann ist er einfach jemand, gerade auch in den Minuten, wenn er mal neben LeBron stehen sollte, der einfach seinen Dreier hochprozentig treffen wird. Ich weiß gar nicht, über die letzten 4 Saisons dürfte er da im Durchschnitt, weil er einmal diese unfassbare Ausreißsaison hatte, dürfte er da so bei 43%, 42 liegen. Also die letzten 4 Saisons immer über 40% gewesen. Karrierewert auch schon fast bei 40%. Zwar nie in dem sonderlich höchsten Volumen, aber ist einfach ein Mann, der da wirklich helfen kann. Ich hoffe, er ist weiter im Training geblieben und hat nichts von seiner Quickness da wirklich verlieren lassen, weil gerade auch so Thema erster Schritt, boah, da kannst du nicht so viele aufzählen, die da wirklich wesentlich langsamer sind als Darren Collison, also ein Schrödi-Brody oder noch so ein, zwei andere, die natürlich ähnlich flink sind. Aber ich fänd's geil. Ich fänd's super und ja, macht die Lakers auf jeden Fall besser, was, wenn man sich mal anguckt, wie gut die Lakers jetzt gerade schon sind, eine gute Nachricht wäre.
Stabilität. Da würde ich sagen, Blinker links haben wir abgehakt. Finde ich, habe mich halbwegs
gut. Ich will noch einmal Zeugen Jehovas aufmachen.
Ja, okay.
Ohne Scheiß. Dann ich habe kurz noch mal ein, zwei Funfacts rausgeholt. Ich will noch mal kurz versuchen, allen zu erklären, wie verrückt diese Entscheidung war. Also erstmal gut, klar, es gibt ein Mini-Szenario, in dem Darren Collison jetzt zurückkehrt, zeigt, dass er nach wie vor gut ist und dann, weil ich ja schon gesagt habe, die Free Agency Class ist nicht so breit und nicht so gut im nächsten Jahr, kann es sein, dass Darren Collison vielleicht auch wieder einen Zweijahresvertrag bekommt für 10 Millionen, dass er letztendlich nicht so viel Geld verloren hat. Aber man muss es nochmal betonen, der Mann hat mit Sicherheit einen Gesamtbetrag von mindestens 30, wenn nicht sogar 40 und ganz eventuell 50 Millionen einfach liegen gelassen, um die Zeugen Jehovas zu unterstützen, die halt wirklich ein maximal fragwürdiges Konstrukt sind. Und ich habe nur noch mal so kleine Funfacts rausgezogen. Kann natürlich ein bisschen gefährliches Halbwissen sein, weil ich mich nicht super auskenne, aber ich habe das ein paar Mal gecross-referenced und dann kommen einfach so Sachen wie, gut, es geht so bei nahen Dingen los, weil das die Zeugen Jehovas irgendwie keine Geburtstage feiern und allgemein keine Feste feiern und nur so Anniversaries da irgendwie erlaubt sind. Da hatte ich bei Reddit auch direkt gelesen, Darren Collison hat gesehen, er kann seinen Geburtstag nicht feiern, oh, bin raus, Bruder. Aber so halt wirklich so verrückte Sachen wie, bei den Zeugen Jehovas ist es quasi nicht erlaubt oder sie dürfen keine Bluttransfusionen akzeptieren. Wenn du wirklich todeskrank bist und du brauchst einfach eine, um zu überleben, dann wird, ja, darfst du das als Zeugen Jehova quasi nicht, wenn du deinem Glauben gerecht werden wirst, weil halt irgendwo mal im Alten und irgendwie auch im Neuen Testament steht, dass man das eigentlich nicht machen sollte als gläubiger Mensch. Und Gott sähe Blut ja als Repräsentant für Leben an und man muss dann Gott quasi als Schöpfer von Leben respektieren und deswegen darfst du kein Blut annehmen. So nach dem Motto, ja, wenn du dann halt stirbst, weil du eine Bluttransfusion brauchst, dann musst du halt sterben, weil das ist Gottes Wille. Also so auf der Basis ist es noch. Abgesehen davon, Glauben an Armageddon, Freunde außerhalb der Zeugen Jehovas sind eigentlich auch nicht erlaubt. Da findest du Sachen, das musst du dir wirklich mal durchlesen. Also das ist absolut krank. Und da jetzt wieder rauszugehen, finde ich auch verrückt. Bin ich mal so, ja, ist alles wirklich nochmal verrückt. Wollte ich nur nochmal kurz anschneiden.
Ist definitiv ein verrücktes Thema. Also ich habe tatsächlich gar nicht so wenige Berührungspunkte mit Zeugen Jehovas gehabt, weil die früher bei mir in meiner alten Jugendwohnung quasi, wo ich primär groß geworden bin, anscheinend irgendwie relativ oft unterwegs waren und dann halt wirklich dieses klassische, sie klingeln bei dir und wollen mit mir über Gott reden. Ist halt wirklich kein Scheiß sehr regelmäßig vorgekommen. So, und ich war halt, was weiß ich, 15, 16, 17, habe das am Anfang immer abgelehnt, weil irgendwie, keine Ahnung, was soll ich damit? Irgendwie lass mich doch einfach mal in Frieden, so, geht woanders hin, tu mir ja nicht weh, aber mach halt irgendwie. Naja, und irgendwann hatte ich so diesen Moment, wo ich dachte, ey, komm, lass hier einfach mal rein. Warum denn nicht? So, also nicht, weil mich das inhaltlich interessiert hat oder ich dem gegenüber jetzt irgendwie total offen wäre. So, ich bin überzeugter Atheist, so, oder Nihilist oder wie auch immer man es nennt. Aber mein Gott, lass sie doch mal reinkommen, werden mir schon nicht wehtun. Naja, dann habe ich tatsächlich, waren zu zweit und dann haben wir uns an den Küchentisch gesetzt und haben uns halt unterhalten. So, und dann haben sie mir irgendwie von ihren Anliegen erzählt. Und das ist schon solide abgefahren. Also das ist schon, ich kann mir da keine richtig differenzierte Meinung zu bilden, weil ich mich nicht genug damit beschäftigt habe. So, all das, was man von außen so oberflächlich sieht, ist halt schon ein bisschen creepy und schon zumindest sektenartig und irgendwie in einer, sagen wir mal, Extremität ausgeprägt, dass ich es immer schwierig finde grundsätzlich so. Und natürlich lehnen sie Homosexualität ab, das tut leider Gottes aber irgendwie fast jede Kirche, was irgendwie traurig genug ist.
Ich wollte gerade sagen, das hätte ich jetzt gar nicht erwähnt, weil es halt
nichts unbedingt, was man, genau, also macht die katholische Kirche auch so, die jetzt nichts, was die Zeugen Jehovas irgendwie exklusiv hätten, aber wenn man mal in diesen Wachturm, der mittlerweile, glaube ich, auch verboten ist, ihr Magazin, mal so ein bisschen querblättert, also das ist schon harter Stoff, so letztlich, wenn es Leuten hilft, irgendwie und sie niemand anderen einschränken und wehtun, das weiß ich nicht, das kann ich mir nicht anmaßen, dann mach halt von mir aus, also ich kann mit Religion wenig bis überhaupt nichts anfangen, aber ey, wenn es jemandem hilft, irgendwie in einer schweren Phase in die Kirche zu gehen oder zu beten zu Hause, bitte, Alter, dann go for it, so alles, was dir hilft, aber das, was dann irgendwie, was man so ein bisschen zwischendurch liest, was dann doch irgendwie ein bisschen arg extrem ist und irgendwie ein Weltbild, was, glaube ich, mit 2020 schwer vereinbar ist, finde ich auf jeden Fall schwierig, aber krass, also bin gespannt, wie Collison jetzt zurückkommt und ob er da irgendwie, ja, ob er da wieder diesen echt harten Cut von religiöser, weiß ich nicht, Fanatismus, vielleicht falsches Wort, aber irgendwie religiöser Vereinigung zurück in die NBA, die halt einfach so original das andere Extrem ist. Finde ich auf jeden Fall spannend.
Ja, also ich glaube, religiöser Fanatismus, wenn man dann noch ein, zwei Fun Facts nochmal aufzählen würde, wäre, denke ich mal, schon angebracht. Also da kann sich jeder gerne nochmal als Hausaufgabe da dann mal ein bisschen nachbilden, aber auch so ein schönes Konstrukt, dass irgendwie 144.000 Menschen dann in den Himmel kommen dürfen und alle anderen müssen dann halt kurz zugucken, wie Armageddon ist und alle in der Hölle landen. Das ist schon relativ crazy. Also klar, ich bin eigentlich auch immer dabei zu sagen, lass jeden ihren Glauben und so, aber ehrlich gesagt, bei so einen Punkten, dann kommt man dann halt dann irgendwann schnell an eine Grenze und sagt so, boah, sollte man die Leute dann irgendwie doch in Ruhe lassen? Und es ist also ein unterschätzter Fakt für mich, ist eigentlich auch so ein bisschen, wie man es aus den Filmen immer kennt, sei es mit den Illuminati oder halt zu diesen ganzen Kultdingern, die dann da so präsentiert werden. Es ist einfach schon krass und geht auch immer so unterm Radar durch, wie mächtig diese Organisationen sind. Ich habe da auch noch irgendwie einen Fakt zu gelesen. Irgendwie in Kanada waren die Jehovas von allen Charities im Prinzip, waren sie die also Platz 18 auf dem Level meistes Geld donated bekommen. Haben irgendwie in einem Jahr 60 Millionen an Reihenspenden bekommen. Und dann siehst du halt mal, was da wirklich für ein Ding hinter ist. Was da für einzelne Personen sind, die wahrscheinlich sehr, sehr mächtig sind. Und dann diese Konstrukte, wo man irgendwie immer sagt, man will das akzeptieren und tolerieren, weil es ja auch klar ist, ich meine, irgendwie Sachen zu verbieten, Religion zu verbieten und irgendwie dagegen gewisse Sachen zu gehen, hat sich jetzt ja in den letzten 50 Jahren vielleicht auch nicht so gut ausgezahlt, aber trotzdem das dann immer so hinzunehmen, da zu sagen, komm, lass sie doch mal machen, und dabei geht aber wirklich unter, dass das eigentlich echt ziemlich scary ist teilweise, was da in so einer kleinen Blase letztendlich passiert, aber es aus der Blase dann wieder rausgeht, naja, weiß ich nicht.
100%, also ich finde immer, das Ding ist halt so, sobald es quasi so eine institutionelle Ebene bekommt, dann finde ich es schwer, solange es eine individuelle, private Ebene ist,
ja,
mein Gott,
ja,
mach halt. Also wenn ich keinen anderen berühre oder ausgrenze, Grenze oder irgendwie in seiner Lebensweise einschränke mit dem, was ich mache, dann hast du meinen Segen, Alter. Dann kannst du machen, was du willst. So, ne? Muss ja nicht mein Weg sein. Aber sobald es quasi so institutionell wird und spätestens dann ist Religion ja immer irgendwie auch echt ein maximaler Abfuck. So, das ist schon echt schwierig, was da so passiert. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, katholische Kirche hat genauso viel Hassel irgendwie. Also dann wird es einfach schwierig, weil dann kommst du halt genau dahin, dass es eben nicht mehr so eine Privatsache ist, die es halt eigentlich sein sollte, so, sondern auf einmal so ein Grundsatzding wird und dann wird es auf jeden Fall tricky. Aber ja, spannend, ey.
Ich habe übrigens gerade nochmal einen krassen Moment gehabt, fiel mir jetzt gerade nochmal auf mit diesem, wie schnell die Zeit vergeht, wie alt wir inzwischen schon alle sind, weil ich ja eben so lapidar meinte in den letzten 50 Jahren und kurz mal nachgerechnet habe, dass ja doch schon 2020 ist und das Zeitalter, was ich gerade meinte, halt schon fast 100 Jahre her ist. Also das ist halt wirklich absolut krank, ey. Naja, gut, dann wollen wir das Ding jetzt wirklich mal dicht machen. Blinker links ist abgehakt, war auf jeden Fall wieder eine sehr stabile Sache. Wie gesagt, sehr beliebt. Ich denke mal, dass es diesmal nicht sonderlich viel anders war. Und dann gehen wir weiter zu einem anderen schönen Thema, bevor ich ja später noch auf den Quiz Stuhl darf. Damit werden wir die Episode, denke ich mal, abschließen. Und da freue ich mich persönlich besonders drauf. Vor allen Dingen, weil ich sie halt alleine vorbereitet habe. Ich weiß schon, was auf uns zukommen wird. Du halt noch gar nicht, weil es geht um die IGVS Bold Predictions für die Saison 19/20, die wir vor der Saison selbstverständlich in unserer letzten Season Preview Episode aufgestellt haben. Und an der Stelle geht ein riesen Shoutout natürlich nochmal raus an einen meiner Mods, an McKnife, der da eine schöne kleine Grafik erstellt hat und die mir zur Verfügung gestellt hat, wo wirklich notiert ist, wirklich jede einzelne Bold Predictions. Bei dir waren es 5 an der Zahl. Ich hatte, warum auch immer, komplett übermotiviert, glaube ich, so 12 gemacht.
Ja, ich glaube.
Und wir werden uns die jetzt einfach mal anschauen. Ich werde dir die mal vorstellen. Und dann gucken wir mal so ein bisschen, bei welchen wir noch so eine Chance haben, dass es eintreten könnte. Fühlst du dich bereit? Bist du in einem guten moralischen State, das
so bereit, wie man sein kann? Also mein Bier wird gerade alle und ich habe keinen Nachschub. Das ist so ein bisschen problematisch und ich habe das Gefühl, ich werde es brauchen, weil ich kriege, glaube ich, keine einzige mehr zusammen, die ich vor der Saison aufgestellt habe. Ich weiß, dass die zumindest früh in der Saison relativ katastrophal aussahen und ich auch eher wieder so ein bisschen so ein kreativeren und ein bisschen möchte gern Weg gegangen bin, als wirklich zu versuchen, eine aufzustellen, die größtmögliche Chance hat, irgendwie durchzugehen. Von daher fürchte ich, dass das ziemlich debakulös werden kann, aber ich bin gespannt. Vielleicht hatte ich ja doch irgendwie einen lichten Moment. Ich bin aufgeregt.
Ich würde sagen, damit wir dir auch erstmal ein gutes Gefühl geben, weil es auch in der Liste hier so ist, fangen wir erstmal mit mir an. Und dann zeige ich dir erstmal, wie krass ich reingeschissen habe. Dann fühlst du dich, glaube ich, besser. Und dann können wir zu deinen 5 gehen und schauen, ob da irgendwas noch eine Chance hast. Ja, fangen wir an. Erste Bold Prediction, die ich aufgestellt hatte. Kann ich natürlich nicht viel für, aber ja. Zion Williamson wird Rookie All-Star. Der erste Rookie All-Star seit Blake Griffin, Yao Ming und so weiter. Wird schwierig. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Also Rookie of the Year wird auch schon mehr oder weniger unmöglich. Da würde dann höchstens so eine NBA-Thematik nochmal kommen. Sollte Zion jetzt irgendwie 35 Spiele machen und dabei 25 und 15 auflegen, dann fangen wir vielleicht nochmal kurz an, das Fass aufzumachen. Aber ansonsten, ja, freuen wir uns, dass der Mann auf dem Court steht. Sollte aber nichts werden. Bei der zweiten Bold Prediction sieht es eh nicht schlecht aus. Steven Adams, ich habe es zum zweiten Mal gebracht, trifft in dieser Saison 20 Würfe von Downtown, also 20 Made Threes. Und ja, die traurige Bilanz steht aktuell bei 0 und 1. Er hat einen Versuch tatsächlich nicht eingetroffen.
War es ein Halfcourt-Lief oder war es ein echter Wurf?
Ein echter Dreier aus der Ecke, den er verworfen hat. Nice. Ich bin mir nicht ganz sicher. In der Preseason hatte er einen getroffen. Das war auch so ein bisschen der Grund, weil ich dachte, oh krass. Und ich stehe auch nach wie vor zu meiner These. Das ist ja das Ding. Alle vergessen immer, wie verdammt nochmal gut einfach NBA-Spieler sind. Und Steven Adams hat einen Wurftouch. Das sieht man ja auch bei seinen Floatern. Das sieht man auch teilweise bei so leicht Midrangern. Und ja, Steven Adams könnte sich auf den Trainingscourt stellen oder einfach so ein bisschen Freiplatz, ein bisschen werfen. Und der Mann würde extrem hochprozentig seinen Dreier treffen für Normalo-Verhältnisse. Steven Adams, wenn der einfach nur, das würde ich jetzt gerne mal dein Over-Under wissen, wenn Steven Adams jetzt wirklich auf dem Practice-Court bei sich steht und dann so, ja, Steven, hier, wir haben jetzt hier 3 Leute, die für dich rebounden, du nimmst jetzt mal 100 Dreier. Wie viele davon würde Adams deiner Meinung nach machen?
52.
Ja, würde ich jetzt
ganz
auch sagen.
Ganz knapp über die Hälfte.
Würde auch sagen, er macht mehr als die Hälfte. Und klar, so als Referenzwert, so ein Curry, da gibt's ja auch Berichte drüber, der macht halt fast alle.
Macht halt gerne mal 94 oder so.
Ja. Der macht auf jeden Fall im 90er-Bereich irgendwas und kann den hohen 90er-Bereich gehen, je nachdem, wie er drauf ist. Und so gut sind die Leute halt einfach. Und selbst in Adams, bin ich auch der Meinung, trifft er die Hälfte von. Naja, sieht schlecht aus.
Ich finde dieses Video immer noch so krank. Also ganz kurzer Exkurs, dieses Curry-Video von vor 2 Jahren oder so ähnlich.
Ja, ist heftig.
Wie man einfach merkt, wie ruhig die Halle auf einmal wird, weil alle merken, hier passiert gerade was Besonderes und ich krieg die Zahlen nicht mehr zusammen, aber es waren ja irgendwie im 70er-Bereich oder was, einfach Made Threes in Folge. Mhm. Und es ist einfach, es ist, wenn man selber jemals einen Basketball in Richtung Korb aus dieser Entfernung geworfen hat, einfach für mich nicht nachzuvollziehen,
wie das gehen kann. Und das haben ja die wenigsten, NBA 3. Jeder kennt den normalen Dreier von hier, aber NBA 3 ist ja
ich kann das einfach nicht verstehen, wie man mechanisch, Muscle Memory technisch so gut sein kann, dass sowas funktionieren kann. Also absolut spektakulär.
Ja, 77 waren es in Folge im Training. Krank. Das ist wirklich absolut heftig. Und da musst du dir mal vorstellen, verwirft er mal einen, 94 hat er gemacht. 94 von 100 ja, ist das Stat. Gesagt, 94, also wie eben schon gesagt, wirklich, wirklich geisteskrank, ja. Ich weiß nicht, ob man das von dem nächsten Kandidaten behaupten kann, wie viele der im Training treffen würde, weil da fange ich persönlich auch langsam an zu zweifeln. Meine Theorie war, ich habe ein irrational gutes Gefühl, dass Russell Westbrook zumindest seinen offenen Dreier hochprozentig treffen wird. Und meine These war, er trifft 35% oder mehr von draußen. Und ja, knapp. Er trifft gerade 23,1%, ist sein, ja, statistisch gesehen zweitschlimmstes Jahr, aber eigentlich mit Abstand sein schlimmstes Jahr in seiner Karriere, weil das schlimmste Jahr war seine Sophomore Season, da hat er irgendwie 22% getroffen, aber auch nur einen genommen pro Spiel oder irgend sowas. Und ja, es ist krass. Dazu auch nochmal den Fun Fact, geht ja jetzt auch so ein bisschen los, die Thematik, da fangen zwar Westbrook-Fans und Rockets-Fans auch immer nur an zu sagen, bei Westbrook, das ist ein Klassiker und ist auch wirklich so, ist statistisch belegbar, Westbrook, und das ist eigentlich ein Irrglaube und auch blöd, aber wenn sein Team quasi gerade am Verlieren ist, dann führt es eigentlich meistens bei ihm dazu, dass er mehr Dreier nimmt. Und gerade im vierten Viertel dann anfängt, Dreier zu chucken, weil er dann irgendwie denkt, so kann ich mein Team zurückholen. Es funktioniert nicht sonderlich oft und deswegen gibt es auch den spannenden Stat. Die Rockets sind 13-1, wenn Russ maximal 4 Dreier nimmt und sind 8-8, wenn er mehr nimmt.
Spannend, definitiv spannend. Also es ist halt immer wieder so eine Frage, was macht man draus und was ist Henne, was ist Ei, so, ne? Also wäre jetzt, man könnte jetzt ja voll einfach hingehen und sagen, ja, ist doch voll die einfache Formel, darf er halt nur 3-3 nehmen, dann gewinnen sie. Mhm. So eindimensional, monokausal ist es natürlich nicht. Aber natürlich ist das ein Problem. So, natürlich ist es ein Problem, wenn du irgendwie die Spiele hast, wann war das, vor 3, 4, 5 Nächten oder was, wo Harden irgendwie, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber wo Westbrook gefühlt 29 Punkte aus 36 Shot Attempts irgendwie hatte und da waren Freiwürfe noch nicht mal dabei, also theoretisch irgendwie 40 Shooting Possessions gefühlt und Harden macht halt irgendwie 27 Punkte aus 15 Shot Attempts, hat halt einfach die Würfe nicht bekommen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber sowas springt einen natürlich ein bisschen an. Wenn du einen hast, der im hohen Volumen sehr effizient ist und einen, der historisch ineffizient ist, ist vielleicht nicht das geilste Verhältnis, wenn der eine doppelt so viel Würfe nimmt wie der andere. So. Aber es ist halt alles auch am Ende des Tages nicht ganz so einfach. Was ich bei Westbrook oder Westbrook immer noch irgendwie echt spannend finde, ist vor allem diese Freiwurf-Thematik. Da würde ich gerne mal mit ihm drüber schnacken, Alter. Also immer bekannt als 80-85%iger Freiwerfer bei OKC in sehr, sehr hohem Volumen. Dann auf einmal die Saison gehabt, wo er irgendwie völlig abgerauscht ist, irgendwie auf einmal im Mid-60%-Bereich geschossen hat, jetzt wieder ganz normal auf 80% unterwegs ist. Finde ich faszinierend. Bei dem hohen Volumen, also bei der hohen Sample-Size, auf jeden Fall spannend, was da passiert ist, ey. Kurzen Brainfart für ein Jahr gehabt. Einfach einmal kurz den Arm falsch
schießen. Ja, bei Westbrook diskutiert man ja darüber, dass er da sehr, sehr affected von war. Es wurde ja irgendwann eingeführt, da dieses Limit, ich weiß gar nicht mehr, wo liegt's denn, dass du nur noch so und so viel Sekunden Zeit hast, deine Free-Throw-Motion halt einzuleiten und halt wirklich den Freiwurf zu nehmen. Und das wurde halt runtergeschraubt und davon, einer der Spiele, der halt wirklich davon beeinflusst wurde, war halt Westbrook, weil er sich an der Linie extrem viel Zeit gelassen hat. Und das war wirklich auch das erste Jahr, wo seine Wurfquote dann so richtig in den Keller gegangen ist und dann halt wirklich unterschätzter Faktor einfach dieses Spike-Out-Ding. Oder guck doch mal zu LeBron James. Ohne Scheiß, in den letzten 5 Jahren, wie oft hat LeBron James seine Free-Throw-Motion geändert? Irgendwie halt sein Approach, was er mit seinen Füßen macht, was er vorher macht, dribbelt er 3-mal mit rechts und dann 2-mal oder halt wirklich auch Release-Punkt und komplett. Das ist krank. Also selbst so ein Typ wie LeBron mit halt Goat-Status und so weiter oder zumindest bei vielen, hat halt dieses verrückte Psych-Out dann einfach da in der Linie. Das ist krank. Und bei Westbrook, an sich darf es nicht sein, weil ja gerade der Wurf, der ihn berühmt gemacht hat eigentlich, dieser Midranger, klassisch aus dem Vollsprint von der Freiwurflinie, klar ist halt was anderes, wenn du ihn nicht aus dem Vollsprint maximal aus dem Sprung nimmst, aber das müsste ja eigentlich sein Ding sein. Es gibt keinen Grund dafür, auch wenn ihm offensichtlich Wurftouch so ein bisschen fehlt, dass er den Freiwurf inzwischen so schlecht trifft.
Ist so, ey. Sport findet im Kopf statt. Am Ende des Tages ist es so. Aber ja. Ey, ich bin ganz ehrlich richtig guter Dinge, weil du hast bisher 3-mal so richtig amtlich reingecodet. Also so viel schlimmer können meine eigentlich kaum sein, ey. Geil.
Ja, jetzt kommen wir aber zu 2, wo ich zumindest ausnahmsweise mal ein bisschen schlau aussehe. Und eine, klar, das konnte man sich als LeBron-Sympathisant hat man sich das eh erhofft. Man konnte sich das auch rein rational erhoffen. Aber einer Sache sieht es natürlich schon ganz gut aus. Das war folgende Prediction, nämlich LeBron James wird die Liga in Assists anführen und zwar mit mindestens 11 per Game. Da ist aktuell kein grüner Haken da, weil er steht bei 10,9 Assists. Aber er führt die Liga an, vor Ricky Rubio übrigens, Shoutouts gehen raus, 9,3 und Doncic 8,9. Aber ja, da bin ich auch noch eigentlich frohen Mutes, dass das noch hinhauen sollte. Weil LeBron war ja auch letzte Nacht wieder so, er kommt dann teilweise in den Modus, der auch schon fast wieder ein bisschen zu viel ist. Man hat manchmal bei LeBron wirklich das Gefühl, das ist dann dieser Showtime-Faktor und dass er so Bock immer nur noch auf Assists hat, dass es sein Team gar nicht mehr gut tut. Weil er dann phasenweise ein bisschen aggressiver sein müsste. Aber ja, es macht einfach Spaß. Mir macht es ja auch Spaß, LeBron in diesem Modus zu sehen, wenn es halt wirklich läuft und der immer wieder da Howard, McGee oder auch Davis für einen Lob findet oder verrückte Pässe zu Dreier-Shootern macht. Es ist einfach geil. Deswegen, das sieht gut aus und genauso gut sieht natürlich aus die Prediction Luka Doncic. Und die war damals bold, das muss ich wirklich bestätigen, die war damals bold. Luka Doncic, Playoff-Einzug war da implizit. Finish die Season in den Top 5, was das MVP-Voting angeht. Und ja, würde ich sagen, aktuell ist da ein grüner Haken hinter und kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es auch am Ende noch der Fall sein sollte.
Ja, maximal stabil. Also die LeBron-Prediction war natürlich, sagen wir mal, nicht wahnsinnig bold.
Die war,
so.
Die habe ja,
ich dir vor allem aus Sympathie so durchgewunken. Dass er die Liga anführt, war verhältnismäßig eindeutig und klar. So die 11 per Game waren im Prinzip der Grund, warum ich sie dir habe durchwinken lassen. Wenn du nur gesagt hättest, führt die Liga an, hätte ich das sofort geflaggt, weil das war doch relativ eindeutig eigentlich, dass das wahrscheinlich passieren wird. Aber 11 per Game ist schon eine Ansage und dass er damit 10,9 in der Nähe ist, Chapeau Clark auf jeden Fall. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an dich für die Luca-Prediction. Die war schon sehr, sehr mutig. Also die war wirklich mutig. Dass Luca ein Breakout hier nochmal ein richtig ehrliches haben könnte, haben viele gedacht so, dass es bei den Mavs funktionieren kann, gerade wenn Luca gut unterwegs ist und Porzingis gut zurückkommt, was ja auch nur so in Teilen passiert gerade. Das haben viele gedacht, aber Top 5 MVP ist eigentlich reserviert für wirklich die ganz absolut gesettelten Megastars der Liga. So, da hast du dann vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass eine Curry-Verletzung dazu kam, ja, der da sonst vermutlich auch noch mit drin gewesen wäre. Aber ey, ganz ehrlich, also Top 5 MVP aktuell sollte, müsste er das sein. Und ich gehe mal davon aus, wenn man heute voten würde, wäre er das auch und das auch völlig zu Recht und hat definitiv gute Karten, das am Saisonende zu sein. Also die, wenn die durchgeht, muss ich sagen, Chapeau Clark, à la Bonheur oder alles, was ich an Französisch noch kenne, war ein gutes Ding.
Ja, auf die bin ich dann auch wirklich stolz und ich guck mal hier in die Liste, was noch kommen wird. Wird wahrscheinlich die einzige sein, die erstmal überhaupt vielleicht funktionieren könnte neben LeBron und auf die ich dann auch wirklich stolz sein kann. Naja, gehen wir weiter und wieder mal Thema Reincoating. Zach LaVine wird Zweiter im Points per Game Ranking hinter Stephen Curry, steht hier in Klammern, da kann ich natürlich nichts für. Und Curry überbietet Harden 36,1 Points per Game aus der letzten Saison. Das ist auf so viele Arten und Weisen natürlich falsch, weil erstmal spektakulär, Harden bricht halt einfach seinen eigenen Rekord und steht gerade, was, bei 38,2 und das auch bei den Quoten, ist verrückt. LaVine, 23,4 Punkten und jetzt
Mini-Quiz. Aber war zwischenzeitlich heiß.
Zwischenzeitlich war heiß, aber Mini-Quiz für dich mit 23,4 Punkten. Welchen Platz belegt LaVine in der Liga aktuell?
Oha, 23,4. Boah, wir haben viele Jungs, die dieses Jahr echt abliefern. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das sogar nicht mal für Top 20 reicht. Boah, ich sag mal, 25 muss eigentlich reichen. Irgendwas dazwischen. Sagen wir mal 23.
Schöner Guess, es reicht gerade noch so für Top 20, weil er ist original Nummer 20 gerade in der Liga. In der Liga. Ja, gehen wir weiter zu der nächsten Bold Prediction. Die betrifft auch einen Spieler, zu dem du auch eine Bold Prediction losgelegt hast. Können wir natürlich auch alle wenig für, weil der hat, glaube ich, seit dem 6. November oder was, oder ist schon lange her, hat er nicht ein Spiel mehr gemacht. Es geht um Otto Porter Jr. Ich hatte ihm eine 47-90 Season predicted, also wirklich nicht nur 50-40-90, sondern weil er auch noch bekannt dafür ist aus den letzten Jahren, dass er seinen Dreier einfach extrem hochprozentig trifft, also eine übereffiziente Saison von Otto Porter Jr. Und klar, man kann jetzt sagen, what if, was wäre gewesen, wenn er nicht so verletzt gewesen wäre, aber ja, das sah schon deutlich schwächer aus, der Fit bei ihm und den Bulls war jetzt gerade in dieser Saison, das war letzte Saison vielleicht noch ein bisschen anders, gar nicht mehr gut gewirkt, wobei es auch schon spektakulär ist in dieser kleinen Sample Size. Man spricht halt von einer schlechten Otto Porter Season oder es lief nicht gut bei ihm, hat nicht gepasst, wenn er letztendlich doch in den Spielen, die er gemacht hat, 41, 40 und 75 geliefert hat.
Ja, das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Ich weiß gar nicht, Mundfäule. Hatte auch eine Prediction mit ihm, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, es ging so in Richtung 5x5 oder so. Keine Ahnung, ob er da ein bisschen dichter rangekommen ist, ich fürchte nicht. Ist ein bisschen eine tragische Story für mich als riesen OPJ-Fan und natürlich Bulls-Fan. Tut mir weh, dass er da wenig Impact haben kann, dürfte keine 10 Spiele gemacht haben dieses Jahr oder irgendwie in der Größenordnung. Ist ein bisschen trist. Mal schauen. Wenn der Mann wieder da ist, ich bleibe an Bord. Ich bin ein Riesenfan. Wie gesagt, ist nicht umsonst in meiner Starting Five, in meiner hypothetischen Starting Five, die eventuell später auch nochmal eine Rolle spielen könnte in dieser Episode, um dich da schon mal ein bisschen abzuholen.
Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und Porter Jr., mal gucken, könnte low-key vielleicht auch so ein bisschen Trade-Kandidat tatsächlich sein, dass da so ein Team, was jetzt nicht akut Erfolg haben, was nicht akut Erfolg hat, sagt, boah, den würden wir uns vielleicht doch nochmal ins Boot holen. Und die Bulls hätten ja theoretisch auch das Material, da ja durchaus spektakulären Trade zu basteln. Müssen wir mal schauen, mit seiner Fußverletzung war er jetzt auch wirklich ärgerlich, hatte dann ein Setback, hätte eigentlich schon längst wieder zurück sein sollen. Und jetzt wird er, glaube ich, irgendwann im Januar auch wieder zurückkehren. Und mal schauen, kann halt auch locker sein. Gut, er wird erstmal noch affected sein von der Injury, aber dass er dann einfach auch wieder direkt loslegt und genau diese Quoten zumindest im ähnlichen Bereich liefert, wie wir es hier auch predicted haben, weil das macht er einfach seit Jahren. Das war ja
auf jeden Fall eine spannende Personalie, ne? Hat dies Jahr, glaube ich, noch 27 in den Büchern. Nächstes Jahr eine Player Option für 28 Millionen oder so. Also definitiv ein entspannender Kandidat Richtung Trade Deadline, so.
Aber wird schon ein heftiger Drop-off sein. Also ist schon relativ realistisch, dass der nächste Vertrag von Otto Porter Jr. halt auch so bei maximal 15 liegt. Eher so
15
liegt, oder?
Ja, ja, 15 würde ich sagen, sollte er bekommen.
Ja, ist schon krass. Naja, nächste Bold Prediction, das ist auch noch eine, wo ich mich relativ gut mitfühle. Viele Diskussionen gerade, die meisten Leute oder die meisten Insider sagen da auch ganz vehement, nein, wird trotzdem nicht passieren bei allen Gerüchten. Aber ja, Bold Prediction war wie immer bei mir, die Blazers brechen ihren Backcourt auf und gehen mit einem oder mehreren Trades all in. Haben wir die letzte Messe jetzt hier noch nicht gelesen. Ich würde aber nach wie vor sagen, ich fühle mich gut damit. Also klar, vielleicht lassen sich die Blazers davon blenden, dass es ja gerade ganz gut läuft. Und auch seitdem Melo da ist, ja der Erfolg irgendwie auch wieder ein bisschen zurückgekommen ist. Melos Stats sehen gut aus. Da muss ich ein bisschen einen kleinen Besen muss ich auf jeden Fall fressen. Macht sich Melo ganz gut. Ich bleibe in meiner These, dass Melo bei den Blazers sie nicht over the hump bringt und letztendlich erfolgreich machen wird in den Playoffs. Ich sehe aber nach wie vor ein Szenario, dass es passieren könnte. Und so das, was ich auch meinte, diese potenzielle Desperation mit einem oder mehreren Deals. Der Melo-Deal passt ja eigentlich auch zu dieser Bold Prediction, hat sich zwar jetzt irgendwie ausgezahlt, ich glaube aber nach wie vor, dass es passieren kann.
Definitiv kann es passieren so. Sie haben jetzt, glaube ich, wieder 5 in Folge verloren, sind gerade nicht in den Playoffs, haben nicht viel Rückstand, logischerweise. Aber wenn wir mal den Spurs vielleicht dann doch wieder den Benefit of the Doubt geben, die Thunder, die gerade ganz gut aussehen, die 6 Teams davor sowieso alles klare Locks sind, dann kann das schon sein, dass Richtung Trade-Deadline, wenn die Blazers jetzt mal irgendwie 1, 2, 3 schwache Wochen haben, dass sie dann vielleicht schon 5, 6, 7 Spiele hinter Platz 8 sind und dann ist Panic-Move auf jeden Fall. Memphis drückt von hinten, warum auch immer. Müssen wir jetzt heute nicht drüber reden. Aber da kommt auf jeden Fall von hinten noch ein kleines bisschen Druck.
Also, ja,
definitiv. Die Kings, die gerade absoluten Krach haben, aber auch da nicht so wahnsinnig weit weg. Also das Szenario, dass die Blazers Richtung Trade-Deadline auf einmal 11. oder 10. sind und echt schon 5 Spiele hinten sind, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Schedule habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber würde ich mich an deiner Stelle nicht schlecht fühlen mit der Prediction. Da kann auf jeden Fall gut noch was passieren.
Ja, und es würde auch, ich stehe nach wie vor, dass es einfach Sinn machen würde. Also klar, du kannst als Blazers-Fan in dieser Blase bleiben. Ich feiere einfach Dame ohne Ende und er ist mein persönlicher Lieblingsspieler und er ist mein MVP und ich würde ihm alles geben, First Team All-NBA und auf den Rest scheiße ich einfach und dann bist du irgendwie zufrieden damit, aber mehr ist es halt einfach nicht. Also ich würde dazu stehen. Nächsten beiden Predictions, Steven Adams geht mindestens 16-14 Average, die Pacers verpassen die Playoffs. Gehen wir einfach mal drüber hinweg, würde ich mal behaupten. Reden wir einfach mal kurz nicht drüber.
Dann reden wir über meine, ist doch gut.
Ich muss noch kurz weitermachen, ich habe noch ein paar. Nein, Steven Adams, klar, war ein bisschen überschwänglich, letztendlich ist er auch einfach angeschlagen. Steven Adams kommt immer besser rein, würde ich mal behaupten. Also halt diese ersten Wochen, bevor er dann auch wirklich Zeit verpasst hat wegen seiner Injury, war halt, ja, das war nicht Steven Adams. Jetzt kommt er langsam wieder zurück, er spielt auch deutlich weniger Minuten als im letzten Jahr insgesamt. Egal, Pacers. Ich frage mich immer noch, warum es so gut klappt. Ich verstehe es nicht so richtig. Ehrlich gesagt, sie kriegen Oladipo jetzt demnächst irgendwann dann auch nochmal zurück. Ja, wird wohl nicht mehr passieren, dass sie die Playoffs verpassen. Nächste Prediction, Chris Paul wird All-Star und bringt OKC in die Playoffs. Sieht aktuell gut aus, wird aber super spannend sein. Und ich will dich jetzt einfach mal fragen, sollten die Thunder in die Playoffs kommen? Und aktuell mit einer Bilanz von 18-15 sieht das gut aus. Klar, es gibt viele, viele Trade-Kandidaten, aber es gibt halt dieses eine Szenario, in dem die Thunder sagen, ey, komm, scheiß drauf, wir haben so viele Assets durch den PG-Trade, durch den Westbrook-Trade, uns kann das eigentlich jetzt wirklich egal sein, noch weitere Picks zu holen. Wir gehen einfach mal all in. Wir machen den Clippers-Move, soften Rebuild, wir kommen vielleicht in die Playoffs, schauen einfach mal, was geht, entwickeln unsere jungen Spieler. Dennis Schröder profitiert gerade maximal davon, dass er jemanden wie Chris Paul an seiner Seite hat. Warum sollten wir diesen Mann traden? Warum sollten wir einen Gallinari traden, der wahrscheinlich auch irgendwie noch Shai Gilgeous irgendwie gut tut? Warum sollten wir das machen? Und wenn sie dabei bleiben, dann sage ich auch und lege meine Hand dafür ins Feuer. Ich hatte es auch vorher deswegen so predicted. Die Thunder werden dann in die Playoffs kommen. Und ich will jetzt einfach mal nur von dir wissen, sollten die Thunder in die Playoffs kommen, hätten sie dann nicht irgendwie einen All-Star verdient? Fragezeichen. Darauf müsste die Antwort ja eigentlich fast ja sein. Und wenn ja, ist es dann Chris Paul für dich oder gehst du dann so und sagst dann doch, ja, dann eher Shai?
Kommt drauf an, wie sie, wenn dann in die Playoffs kommen. Also die Frage, hat jedes Playoff-Team All-Star verdient? Würde ich sagen, nein, nicht zwangsläufig. Wenn die irgendwie 7., 8. werden mit einem Rekord knapp über 500, aber die anderen Top-Teams im Westen irgendwie geil am Performen sind, dann wird es für mich sehr schwierig. Also natürlich ist im Backcourt im Westen hinten auf den hinteren Positionen, natürlich haben sie da ihre Chancen, vorne hast du ein paar Locks, aber ansonsten haben die anderen Teams da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, was sie damit reinwerfen, die irgendwie einen größeren Case haben. Also hätte er eine Chance, und wenn, dann für mich kann es ausschließlich Chris Paul sein, weil Shay einfach noch nicht so weit ist. Der hat natürlich irgendwie später eine geile Saison und hatte irgendwie echt gerade mal so eine 2-Wochen-Phase, in der der auf All-Star-Level performt hat, so. Reicht mir aber gerade im Westen auf keinen Fall, um dann wirklich All-Star zu werden, so. Ich glaube es nicht. Ich glaube nach wie vor nicht daran, dass die Thunder so zusammenbleiben. Egal wie gut es gerade läuft und egal wie gut es aussieht, glaube ich, dass sie da definitiv 1, 2, 3 größere Moves machen werden, auch wenn sie eigentlich genug Assets haben. Die Thunder sind für mich aber auch in der jetzigen Konstellation ein Lock, wenn sie in die Playoffs kommen, auf ein 4-0 oder 4-1 in Runde 1. So, die werden einfach mal komplett abgeschossen, weil sie da für mich nach oben einfach keine Upside haben, um irgendwie gefährlich zu sein. Von daher, was bringt es dir dann am Ende? Natürlich kannst du jetzt sagen, irgendwie diese Mentorship, die ist irgendwie schön, die kannst du dir vielleicht aber auch irgendwo anders herholen. Also ich gehe nach wie vor ganz klar davon aus, dass die Thunder nicht in dieser Konstellation die Saison zu Ende spielen werden. Wenn sie es tun, glaube ich auch, Playoffs haben sie eine sehr gute Chance. Wahrscheinlich würden sie es hinten raus schaffen. All-Star-Chancen sehe ich bei größer als die Playoff-Chancen der Knicks, aber kleiner als die Playoff-Chancen der Pelicans. Also ich würde sagen, 10% Chance, dass die Thunder am Ende in Chris Paul einen All-Star stellen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Also für mich ist Chris Paul, wenn es einen geben würde, der ganz klare All-Star, weil klar, mit Shay, mit Gallinari und auch mit Schrödi-Brudi gibt es 3 Leute, die mehr scoren, aber natürlich den größten Impact und der beste Spieler ist für mich nach wie vor Chris Paul, der under the radar eine richtig starke Saison spielt. Es reicht ja halt einfach rein statistisch nicht aus. 16,6 bei einem 60er True Shooting, beeindruckend, aber klar, 6,5 Assists, 5 Rebounds und dazu wie immer irgendwie fast 2 Steals und so weiter. Halt so, ja, klassische Chris Paul Zahlen. Inzwischen ist er aber dann doch so abgekühlt als Star in der Liga, dass es nicht mehr reichen wird. Ob das verdient ist, ist eine andere Frage, aber deswegen glaube ich auch nicht, dass es passen wird. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, ich gehe da wirklich komplett dagegen und sage, ich fände fast, dass es ein Fehler wäre. Ich würde an Thunder Stelle, wenn ich ein Thunder-Fan wäre, was ich nicht bin, und deswegen gucke ich objektiv drauf, würde ich mir wirklich wünschen, dass sie so zusammenbleiben. Ich glaube, das ist ein unterschätzter Wert, wirklich genau das, was ich eben meinte, diese Leadership, Mentorship, und ja, du kannst es dir theoretisch irgendwie woanders holen, kannst dir nochmal ein Rondo reinholen, aber ist das genau das Gleiche im Vergleich, wirklich so einen Chris Paul zu haben, der aktuell wirklich auch noch richtig gut ist? Nein, ist es nicht. Ich glaube, das hat einen unterschätzten Wert und die Thunder sind dann in der Lage, auch in den nächsten Jahren sich theoretisch ein richtig geiles Team zu basteln. Mit den ganzen Assets, mit den ganzen Picks, die sie haben. Ich hoffe, sie bleiben so zusammen. Ich hoffe auch, dass sie dann irgendwie in die Playoffs kommen. Mein Gott, dann kriegen sie halt aufs Maul in der ersten Runde und dann geht's in der nächsten so weiter. Also, ja, Bull Prediction wird nicht passen. Genauso nicht wie die nächste. Die Nets werden Dritter im Osten. Wird's halt einfach nichts, müssen wir jetzt gar nicht groß bewerten. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass Kyrie weg ist. Klar, man kann jetzt sagen, mit Kyrie lief's auch nicht. Ist jetzt egal. Und damit haben wir es abgehakt und kommen zu dir. Und ich will dich fragen, 0 bis 10, wie nervös bist du?
Ja, nervös bin ich ehrlich gesagt 0. Aber Vorfreude ist auch eher so im Bereich 1,5, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich 5-mal so richtig amtlich so eine solide Form von so einem Mittelblitzdurchfall hatte. Also einfach immer so richtig amtlich reingekackt habe, was wirklich keinen Spaß macht, was unangenehm riecht, was einem auf keiner Ebene irgendwie Freude bereitet. Das ist zumindest meine Erinnerung an meine Bull Predictions. Aber ich bin, vielleicht noch ein kleines bisschen Vorfreude. Vielleicht war eine dabei, wo ich jetzt sagen würde, ja, die war gar nicht so dumm. Hat halt nicht geklappt, aber war gar nicht so blöd. Meine Befürchtung ist ehrlich gesagt, dass ich 5-mal richtigen Mist gemacht habe. Aber du wirst mir gleich helfen. Wahrscheinlich mit dem, was ich gesagt habe und vielleicht auch mit kleinen Zwischenständen, wie es dann aussieht, ob ich irgendwo noch eine Chance habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich tatsächlich die Bulls in die Playoffs getippt habe. Da, ja, stehe ich zu, so.
Jetzt hör doch mal auf, wir fangen direkt mal mit der ersten an und das ist natürlich auch die erste und insgesamt richtig. War auch, also die wenigsten waren jetzt wirklich blöd, aber wir wollen ein Update geben und ja, die Bulls-Thematik, das haben wir glaube ich auch, könnt ihr jetzt ein Soundbite einspielen, was wir in der Episode besprochen haben, könnt ihr gerne so nochmal nachhören, wenn ihr richtig Bock habt, da hatte ich dir ja auch schon gesagt, ist jetzt gar nicht so super bold, ich meine selbst so Leute wie Zach Lowe haben sich hinreißen lassen, wirklich zu sagen, gar nicht Bold Prediction, sondern einfach straight up, ich tippe die Bulls in die Playoffs, dieser Tipp sieht aktuell nicht so sonderlich gut aus, aber du sagst ja richtig und deine Bull Prediction, um es nochmal jetzt hier zu betiteln, hieß damals, die Bulls ziehen die Playoffs ein und verlieren die erste Playoff-Runde, wenn sie dann irgendwie Siebter und Achter werden, knapp in 7 Spielen. Also du hast ihnen irgendwie zugetraut, sei es gegen die Bucks oder gegen die 76ers oder jetzt meinetwegen ganz eventuell gegen die Raptors oder gegen die Heat, irgendwie ein Spiel 7 zu forcieren. Letztendlich aktuell müsste man über Platz 8 höchstwahrscheinlich diskutieren, wobei Platz 7 mit dann so, ja, den Nets wahrscheinlich in Reichweite wäre. Ja, gut, letztendlich die Zahlen dazu, 13 und 21, sie sind dicht dran, kann locker passieren. Ich würde Stand jetzt sagen, ich sehe sie natürlich eher nicht in den Playoffs als drin. Ich glaube, dass die Magic in der Lage sind, auch vielleicht mit einem Trade sich wirklich nochmal deutlich zu stabilisieren und besser zu machen. Und auch die Nets, glaube ich, gerade wenn Kyrie dann auch zurückkehrt, dass sie einfach zu viel Qualität haben, als dass sie da von den Bulls überholt werden könnten. Deswegen würde ich sagen, die Prediction tritt nicht ein, weil die Bulls einfach nicht in die Playoffs kommen. Jetzt bin ich gespannt, wie gut du dich damit noch fühlst.
Oh, ja, also wenn es wirklich nur um die Playoffs ginge, wenn du mir jetzt heute Pistole auf die Brust hältst, glaube ich, dass die Bulls in die Playoffs kommen. Nein, weil die Konkurrenz einfach zu stark ist. Ich habe in meiner Rechnung auch die Pacers eher so in dem Bereich Kampf um die Playoffs gesehen und nicht im ganz klaren Playoff-Lock-Bereich, in dem sie sich jetzt gespielt haben und wo sie 100% drin sind. Also die Pacers, ganz klares Lock auf die Playoffs, sehr, sehr gutes Team. Chapeau Klack auf jeden Fall. Von daher hast du dann noch die Sixers, die gerade so recordmäßig ein bisschen am Underperformen sind, glaube ich, auch wieder 3-4 Mal in Folge verloren
werden haben. Werden traditionell in der zweiten Saisonhälfte viel besser sein, wie
natürlich,
immer.
Natürlich, natürlich. So die Magic, ich bin sehr hoch bei den Magic gewesen, vielleicht sogar fast zu hoch, habe ihnen auch im Over-Under noch mehr zugetraut als du. Also die sind für mich relevant besser als die Bulls und die Nets sind es, obwohl sie ihre Struggle haben, irgendwie auch. Von daher wird es eng für die Bulls. Ich habe da natürlich auf eine sehr, sehr gute Saison von einem Lauri gehofft, habe auf eine noch bessere Saison von einem Zach LaVine gehofft. Und natürlich auf meinen Otto Porter, der da irgendwie jetzt nicht so richtig seine Rolle finden kann, weil er halt wenig auf dem Court steht. Wären sie ein Playoff-Team gewesen, wenn alles gut gepasst hätte, vielleicht knapp hinten raus. Ich hätte ihnen da schon was oder traue ihnen da was zu, weil ich glaube, dass sie potenziell schon echt ein gutes oder ein ordentliches Team sein können. Wenn ich mir jetzt die ganze Prediction angucke und mir irgendwie vorstelle, dass sie mit viel Glück dann doch irgendwie Achter werden und aller Voraussicht nach gegen die Bucks spielen, werden sie irgendwie in 7 Spiele zwingen? Auf gar keinen Fall. Also die Prediction ist in der Konstellation ist sie auf jeden Fall komplett in der Tonne. Aber ey, ganz ehrlich, wenn das der Auftakt ist, finde ich in Ordnung. Man muss ein bisschen auch mal sein Homertum irgendwie durchkommen lassen. Finde ich geil. Ich finde es gut, dass ich die Prediction gezogen habe, auch wenn sie nicht durchgehen wird. Mein Gott.
Ja, ist völlig in Ordnung. So, das ist ja auch das Prinzip der Bold Prediction. Wäre auch langweilig und deswegen, ey, jeder, der ehrliche Bold Predictions aufstellt, wird am Ende auch genauso feststellen, wie wir es jetzt tun. Ja, die wenigsten Sachen davon treten halt irgendwie ein.
Ey, ganz wenn man 40-50% seiner Bold Predictions, wenn die durchgehen, dann waren sie halt einfach nicht bold genug. Punkt.
Ja.
Also das ist dann nicht ein Zeichen dafür, dass man total klug ist, sondern dann war man einfach nicht mutig genug und hat so ein bisschen so den softeren Weg genommen. So.
Außer es ist wirklich so ein Once-in-a-Lifetime-Moment, dass du einfach, keine Ahnung, Nostradamus sein Uronkel bist oder so und da einfach einmal durchziehst. Naja, kommen wir zu der zweiten Prediction und die finde ich sehr spannend, weil wird gleich noch was passieren. Zweite Bull-Prediction bei dir lautete, LeBron James und Anthony Davis werden in einem Spiel kombiniert mehr Punkte auflegen als die Grizzlies und die Hornets in ihrem Season-Low als Team. Und dabei kam noch ganz verrückt zustande, dass der tatsächlich, um es nochmal kurz zu erklären, es war die komplizierteste Bull-Prediction mit Abstand, weil ich auch so dachte, okay, hört sich jetzt überhaupt nicht so bold an, aber deine These war tatsächlich, dass es nur die Grizzlies und die Hornets sein werden. LeBron James und Anthony Davis werden combined so viele Punkte erzielen, dass es nur 2 Teams geben wird, deren Season Low tatsächlich weniger ist, als das von LeBron James und Davis, das High combined. Und da hattest du gesagt, es werden die Grizzlies und die Hornets sein. Ich kann dir direkt mal sagen, sie kann nicht mehr zutreffen. Sie kann tatsächlich nicht mehr zutreffen und aktuell sind auch tatsächlich beide Teams, die du genannt hattest, nicht mehr sind aktuell noch nicht mal drunter. Bei den Grizzlies war das Season Low tatsächlich die 86, bei den Hornets war es die 82 und damit sind sie tatsächlich, also die Hornets tied mit dem Combined Season High von LeBron, AD 82, combined gegen die Wolves, AD hatte da 50 gescored und warte mal kurz, ich habe da einen kurzen Soundbite für dich. Sei einfach mal kurz gespannt, was jetzt passiert. Das ist schon eine Ansage, also 70, 75 Punkte combined von LeBron und AD würde ich einen Lock hintermachen. Ich würde eigentlich als Bold Prediction auch locker raushören, dass es einmal 80 plus werden. Also ich kann mir wirklich vorstellen, Krass. Dass AD mal für 50 geht und LeBron dann auch noch 32 oben drauf legt. Also das kann ich mir absolut vorstellen.
Ja, Chapeau Klack, ne? Da ist die natürlich ein bisschen die Hose aufgegangen gerade.
Das ist auch so ein Scheiß. Ist halt wirklich genau diese AD 50 und LeBron 32 gegen die Wolves combined für 82.
Okay, ist das schön. Ist heftig.
Also,
das
deine Bull Prediction kann nicht mehr eingehen, aber jetzt kommen wir zu einem spontanen Fakt oder Fiktion.
Ach du Scheiße.
Weißt du, wer du bist? Lügentuste, das bist du.
Fakt oder Fiktion?
Also, auch wenn deine aktuelle Prediction gerade jetzt mit den Grizzlies und auch den Hornets nicht eintritt, ich meine, theoretisch kann es ja noch passieren, weil LeBron und AD jetzt einfach nochmal für 95 combined gehen, gibt es aktuell Teams, die da drunter sind. Und ich sage auch schon, es sind Teams. Und jetzt natürlich die Frage, Fakt oder Fiktion, jeder weiß, wie es geht. Es haben mehr als 4 Teams ein Season Low von unter 82 Punkten, also weniger als LeBron und AD combined gegen die Wolves gescored haben. Ist das ein Fakt? Oder ist es Fiktion?
Oh, was hast du gesagt? Mehr als 4?
Mehr als 4. Mehr als 4 haben einen Season-Low von unter 82 Punkten.
Oh, das tut schon ein bisschen weh, ey. 82 ist halt echt nicht so wahnsinnig viel, wenn man sich mal anguckt, wie die Liga gerade unterwegs ist, so. Ich kann mir fast vorstellen, dass das drin sein könnte. Also wer ist denn da so Kandidat, ey? Also ich hab mir jetzt irgendwie die Game-Logs nicht so richtig krass vor Augen. Mit Sicherheit haben die Knicks Potenzial, da einmal so richtig amtlich reingekackt zu haben. Die tatsächlich auch wahrscheinlich die Warriors, auch wenn die jetzt irgendwie gerade ganz gut unterwegs sind, kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht mal so eine Off-Night der Cavs, also um mal irgendwie die ganz schlechten Offenses zu nehmen. Selbst die Hawks haben für mich eine Chance, dass sie da mal irgendwie richtig reingekackt haben. Meine Bulls vielleicht sogar trotzdem Zach LaVine, wobei die eigentlich eher ein bisschen ineffizient sind und ansonsten schon schnell genug spielen, dass es eigentlich nicht passieren sollte. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Es gibt genügend Teams für mich, die echt Potenzial haben, mal so eine Nacht so richtig gar nichts zu treffen, die sehr abhängig sind von Einzelspielern, sei es mal ein Trae Young, der halt 30 Shots nimmt oder halt mal nur 5 trifft, so. Dann bist du halt auch schnell mal da, dass du als Team irgendwie nur in den Low 80s irgendwie unterwegs bist, vielleicht sogar irgendwo in den 70s. Von daher gehe ich tatsächlich mit Fakt. Ich gehe mit Fakt. Ich glaube, es gibt mehr als 4 oder mindestens 4 oder was auch immer. Ich glaube, es gibt viele Teams, die das gemacht haben, also sage ich Fakt.
Oh, stark. Das ist ein Punkt. Das ist tatsächlich richtig, denn die Sacramento Kings, gerade natürlich in dieser ultimativen Krachphase, die Atlanta Hawks, wie du es genau richtig analysiert hast, auch mit dabei, die Pistons, die durchaus mal für den Struggle bekannt sind. Ja. Deine Heat tatsächlich auch einmal geschafft, also Scheiße. Wirklich mal mit einer ganz schlechten Leistung. Die Warriors haben das Ganze sogar zweimal geschafft und mit dem Season Low 73 Punkte bisher, deine Chicago Bulls.
Ja, stabil. Gut, da war also ich gar nicht
6 Teams tatsächlich, die weniger haben als das combinede 28 von LeBron und AD. Ja, muss man im Nachhinein sagen, hast du fast ein bisschen unterschätzt, wa? Dass es doch wirklich mal so sein kann, weil du meintest da so, ja, du hattest immer so die 75 genannt, so als Benchmark, womit du kalkuliert so hast.
Ja, ja.
Und da hätte ich auch damals, wie gesagt,
ich habe ein bisschen unterschätzt, dass natürlich auch LeBron einfach mittlerweile mal gut ist, 7 Dreier zu treffen oder so ähnlich. Also einen Anthony Davis ohne so richtig relevanten Dreier. Da kommen halt erstmal irgendwie auf 50. Das ist halt schon echt irgendwie stabil. Da muss er schon viel an die Linie gehen und irgendwie Two-Point-Bereich irgendwie viel, viel treffen. Dann dazu einen LeBron, der irgendwie abliefern muss. Ich habe sie mir dann doch eher so ein bisschen als, ja, so ein bisschen selektiveren One-Two-Punch, also eher so, dass der eine irgendwie das absolute High hat und der andere sich ein bisschen zurückhält, dass sie da wirklich über 80 gehen, so früh in der Saison. Stabil. Also habe ich ihnen eher so im Bereich 75 bis 80 zugetraut. Aber wie gesagt, ich hätte mehr auf dich hören müssen. Du hast es ja offensichtlich komplett vorhergesehen.
Tatsächlich. Also Nostradamus, dein Uronkel, wie gesagt. Und jetzt kommen wir zu der dritten Prediction von dir. Da, ja, war Otto Porter Jr., wie gesagt, seit 6. November nicht mehr gespielt. Deswegen auch ein bisschen unfair. Du hattest predicted kein 5x5, sondern tatsächlich ein 5x4. Also ja. 4 der 5 Kategorien, die man natürlich verbindet mit so Leuten wie Andrei Kirilenko oder auch Jusuf Nurkic hat das ja einmal geschafft, hatten wir auch mal in der Quizrubrik, wirklich 5 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals, 5 Blocks, all das mindestens, und du hattest gesagt, er schafft mindestens ein 5x4 oder 5 oder wie auch immer, wie das drehen willst, alle wissen, was gemeint ist. Und ja, kein großes Geheimnis, er hat's nicht geschafft in der kleinen Zeit, bis heißt. Das ist die gute Nachricht, kann ich dir wirklich einmal sagen.
5x3 oder so wenigstens.
Er hatte ein 1x5 oder ein 5x1, was auch immer. Also er hatte ein Spiel, in dem er alle Kategorien mindestens 1 hatte, aber mehr habe ich nicht nachgeguckt. Kann ja noch sein, wer weiß, das kann tatsächlich locker noch passieren. Wenn er jetzt, ja, sagen wir mal Ende Januar wieder zurückkommt. Kann
er ist nicht der Prototyp, weil natürlich irgendwie in seiner Position mit seinem Skillset da irgendwie die Blocks einzusammeln, das sind natürlich dann eher die etwas versatileren Big Men, die sowas schaffen, sei es dann irgendwie so ein Typ Draymond Green, der dann vor allem hinten bei den Stocks halt total füllt und dann im Zweifel eher mal Probleme hat, vielleicht genug zu scoren oder so ähnlich, ist schon sehr, sehr bold. Aber ey, ganz ehrlich, wie gesagt, die Blocks, wenn du die rausrechnest und ihm sagst, ey, 5 Steals ist Otto Porter immer für gut, dann kann er den Rest auf jeden Fall auch abliefern. Also wenn er 82 Spiele gemacht hätte oder 75 plus, dann fühle ich mich nicht so schlecht damit. Dann ist sie bold, aber unwahrscheinlich, und das ist genau das, was ich haben will. Von daher, mal gucken, ey. Also da, bei der bin ich halbwegs beruhigt. Das kann ich mir noch vorstellen. Die könnte noch gehen.
Ja, da kann auch für die nächste tatsächlich noch gelten, weil das war deine Prediction. James, die fand ich auch wirklich sehr, sehr charmant. Deine These war, James Harden wird 30 Dreier in einem Spiel nehmen und du wirst dich dann live on air, on stream oder irgendwas, wenn du es siehst, wirst du dich übergeben. Also du wirst dann quasi irgendwie bei Instagram live gehen, wenn du merkst, krass, Harden hat schon 20 heute genommen in der ersten Halbzeit und dann gehst du online und übergibst dich einfach on air. Und ich kann dir auch da sagen, noch ist es nicht passiert, weil tatsächlich das Season High von James Harden waren 22 versuchte Dreier, 8 davon hat er getroffen. Oha. Ob das schon reicht für so ein kleines Bäuerchen mit ein bisschen Flüssigkeit, ist die nächste Frage. Aber jetzt wird erstmal das nächste spontane Fakt oder Fiktion kommen.
Weißt du, wer du bist? Lügen tust du, das bist du.
Fakt oder Fiktion?
Denn die große Frage lautet natürlich, reichen die 22 Three-Point-Attempts von James Harden in einem Spiel dafür, dass es wirklich auch das Season-High in der kompletten Liga stellt in dieser Saison? Fakt oder Fiktion?
Ach du Scheiße. Also 22 sollte man ja normalerweise meinen, dass das reichen muss. So, ich glaube, sein Career-High, wenn ich mich nicht irre und das noch richtig im Kopf habe, waren 23 oder vielleicht sogar 24. Also ich glaube, irgendwie ganz knapp drüber liegt sein, sagen wir mal ein bisschen unter Klammern zu sehen, das Career-High, was das angeht. Dies Jahr, wer lässt das Ding denn noch so richtig fliegen? Da hast du einen Lillard, da hast du einen Buddy Hield sicherlich, da hast wahrscheinlich auch einen Paul George, einen Trae Young, einen Devontae Graham, keine Ahnung, einen Luca vielleicht. 22, boah, das kann natürlich auch Loki einfach mal so ein Bradley Beal gemacht haben oder so, einfach weil er Bock hatte, aber fühlt sich für mich zu viel an. Wahrscheinlich ist es richtig, also wahrscheinlich, meine Theorie sagt, Küchenpsychologie, es wird Fiktion sein, also es wird jemanden geben, der mehr hat, ich glaube es aber eigentlich nicht, deswegen gehe ich mit was auch immer, sag mir die Aussage nochmal, ich glaube James Harden hat das Career High, das Season High.
Das wäre die Aussage, also wenn du daran glaubst, musst du sagen, es sind Fakt.
Okay, ich glaube, das reicht fürs Season High und sage dementsprechend Fakt, bin mir aber sicher, dass falsch ist.
Oh, stark. Dann hat die Küchenpsychologie mal wieder nicht funktioniert, aber du hast trotzdem die richtige Antwort.
Wichtig.
Nein, es reicht. Es ist aber denkbar knapp tatsächlich, weil du hattest den Namen auch genannt, Buddy Hield auch einmal 21 Dreier Richtung Korb geschmissen hat. Ich weiß, ich habe gar nicht mehr vor Augen, ob er da mehr getroffen hat als Harden. Ich würde mal eigentlich fast behaupten, höchstwahrscheinlich. Und dann ist auch eine solide Grenze, weil 22, ich meine 30, sollte das passieren, das wäre halt wirklich geisteskrank. Das ist
so spektakulär, ey.
Career High sind 23 Versuche von Harden, hast du völlig richtig gesagt. 30, ganz ehrlich, ist es ausgeschlossen, meiner Meinung nach nicht. Gerade in so einem Spiel, in dem Westbrook fehlt, in dem dann also fast jeder fehlt und Harden einfach mal wirklich versucht, Kobes Rekord zu brechen und da zu sagen, ich gehe einfach mal für 90 und gut 100 wird keiner schaffen. Waffen à la Wild, wobei das ja eh so eingeklammert ist. Alle denken natürlich an Kobes Anzahl da. Kann schon sein, dass es passiert, aber genau um es zu zeigen, wie heftig 22 sind, Hield einmal 21 und danach geht's dann schon weiter. Die nächsten beiden werden dann jeweils mit 17 Zach LaVine und D'Angelo Russell. Also ist schon echt eine Ansage.
Ja, krank. Ich habe da bestimmt auch mit so einer Quadruple-Overtime geplant bei den 30. Aber ja, ey, 22 beziehungsweise Career hat 23. Ich meine, der All-Time-Rekord, den hat, glaube ich, Clay. Der ist, glaube ich, 24 gegangen. Aber irgendwie, da gehe ich natürlich mit einem komplett doppelten Maßstab ran. Also bei Clay würde es mich auch nicht stören, wenn er 42 nimmt. Gar kein Thema so. Sieht schön aus, sind in der Regel gute Looks, sind gute Würfe. Also finde ich 30. Ich hoffe einfach nicht, dass es passiert. Und wenn, dann, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sollte das passieren, dass der zweite Teil meiner Prediction gar kein Problem ist. Also ich werde mich problemlos dabei übergeben, weil ich es einfach unästhetisch as fuck finde. So, aber also wenn die 30 fallen und ich zufällig dabei bin, dann löse ich das Ding auch ein. Ich bin gespannt. Wir sollten uns alle miteinander wünschen, dass es vielleicht einfach nicht passiert.
Oh Gott, ja, das kann ich mir wirklich vorstellen, tatsächlich.
Kommt einfach Gott, auf mein Instagram, auf meinen neuen Instagram-Kanal vorbei. Wenn es passiert, werdet ihr es da sehen. Und das soll alle Themen, wenn ich mich live
serious plug. Aber ja, völlig richtig. Nochmal der Aufruf, bitte einmal bei Instagram @SirArneTegen abonnieren. Und solltet ihr @DirkFunkOfficial auch noch nicht abonniert haben, dann gerne da auch mal raufgehen, weil da freue ich mich eh schon. Habe ich jetzt natürlich auch mal noch mal ein, zwei mehr Gründe, vielleicht mal ein bisschen in der Story irgendwas zu feuern, um vielleicht auch noch mal ein bisschen zu pieksen oder irgendwas aufzumachen. Das macht das Ganze noch ein bisschen geiler. Also da gerne noch mal folgen und dann kommen wir zu deiner letzten Prediction, die ich auch sehr charmant finde, weil wir reden jetzt hier so über Zahlen. Man nimmt 23 Dreier pro Spiel oder auch 24 wie Clay mit dem allgemeinen High, hast du ja auch wieder völlig richtig gesagt. Und dann reden wir jetzt über deinen Jimmy Butler und deine These damals war, die auch wirklich sehr charmant war. Jimmy Butler wird mehr Dreier treffen, als ein großes Oettinger Light Kalorien beinhaltet. Und auf 0,5 Liter kommen da ziemlich genau 130 Kalorien tatsächlich bei raus. Deine These war also, er wird mehr als 130 Dreier machen. Und du kannst jetzt gerne einfach mal, wie viele Dreier hat denn Jimmy Butler deiner Meinung nach gemacht bisher?
Ah, oh, das ist natürlich ein bisschen bitter. Ich erinnere mich noch ganz grob an meine Rechnung, die ich dabei aufgemacht habe. Jimmy trifft dieses Jahr sein Dreier katastrophal, dürfte da deutlich unter 30% vermutlich liegen. Was das Volumen angeht, ich hätte ihn da gerne so im Bereich 5 Attempts per Game gesehen. Und das, glaube ich, habe ich dann über so, keine Ahnung, 70 Spiele mit so 36%, 37%, 38%. So habe ich mir das wahrscheinlich so ein bisschen schön gerechnet, dass das funktionieren kann. War sehr, sehr bold und sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich würde mal schätzen, dass er vielleicht so 3,5 Dreier nimmt per Game. Also er hat sicherlich schon mal mehr genommen, gerade bei den Wolves. 3 bis 3,5 würde ich mal schätzen, nimmt er vielleicht. So getroffen hat er deutlich unter 30%. Bin ich bei 30 Spielen. Pum, pum, pum. Boah, 26, 27, sagen wir mal, Und er hat 27 Dreier getroffen, damit wäre er nicht unbedingt on pace für 130, aber knapp unter 30. Ich schätze, ich sage, er hat keine 30 Dreier getroffen bisher dieses Jahr.
Das ist richtig. Man muss dann auch noch bei deiner Prediction nochmal das Under nehmen, weil es sind tatsächlich 24. Er versucht 3 pro Spiel, trifft 0,8. Mhm. Und wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass er jedes einzelne Spiel wirklich dann auch noch auf dem Platz steht, ist er on pace, 63 Dreier zu machen in der Saison.
Das ist solide die Hälfte, damit kann ich leben.
Das ist solide die Hälfte, aber ja, natürlich, das ist ja auch mal ein bisschen der Grund, versuche ich auch mal wieder zu betonen, Jimmy Butler ist wieder das beste Beispiel, dass es einfach nicht funktioniert, nur Stats zu büffeln und irgendwie mal ein bisschen zu schauen. Klar, die Advanced-Metriken sehen bei Jimmy dann auch wieder gut aus und lassen ihn auch nicht so darstellen, dass er irgendwie eine Down-Season hat oder ein Kackjahr hat, weil ja, wenn du dir die klassischen Counting-Stats anguckst, dann liest sich das bei Jimmy nicht so toll und könntest auch fast sagen, boah, da bin ich jetzt fast zu sagen, Bam ist bestimmt der beste Heat gerade, aber nein, Jimmy spielt wirklich eine überragende Saison. Das muss man einfach so stehen lassen. Er spielt eine überragende Saison. Der Teamerfolg spiegelt das perfekt wider, was er auch als Leader für eine gute Saison spielt. Und mit Leader meine ich aktiven und passiven Leader. Manchmal übernehmen, aber gerade auch dieser passive Leader, eine Kultur schaffen. Aber dann noch zu sagen, ey, ich nehme mich jetzt auch mal sportlich zurück und habe das Gefühl, es läuft jetzt gerade besser, wenn. Das macht er einfach großartig. Und deswegen, ja, ist es auch völlig in Ordnung, dass er den Dreier einfach mal so Westbrook-like die Saison trifft. Trotzdem echt sehr, sehr gute Saison.
Ja, 100%. Also man kann definitiv den Case machen, dass er die beste Saison seiner Karriere spielt, auch wenn er zu 16-17 bei den Bulls spektakulärer war und wahrscheinlich vielleicht auch noch irgendwo besser war und einfach besonderer und mehr im öffentlichen Interesse. Der spielt eine riesen Saison, eine absolute Riesensaison. Und wer da hingeht und sich die Dreierquote anguckt oder was weiß ich was, das reicht halt nicht. Genau da sind wir dann irgendwann an der Grenze dessen, was man messen und mit Zahlen ausdrücken können, ohne dass man sich das live auf dem Platz anguckt, was da Nacht für Nacht Play-by-Play funktioniert. Das ist einfach sensationell, so im erweiterten MVP-Kreis für mich. Geiler Macker, geile Saison. Nice, nehme ich die Prediction, auch wenn die natürlich in der Tonne ist. Müssen wir nicht
drüber reden. Top 10, ja, Top 5, meiner Meinung nach dann auch dann doch nicht. Da ist dann wieder, greift dann doch einfach Konkurrenz zu riesig. Und dann muss man auch irgendwann so weit gehen, wenn wir den MVP voten. Klar, wenn du beim Rein gehst, wer ist mehr valuable fürs Team? Ja, aber selbst dann reicht es nicht. Und dann brauchst du auch wirklich die spektakulären individuellen Zahlen, um da eine Chance zu haben. Deswegen
würde ich wahrscheinlich Platz 7, 8,
gefühlt würde ich ihn auf 7-8 setzen oder so. Auf 7-8 würde ich ihn gefühlt setzen. Müsste ich mal durchzählen, wie es bei mir tatsächlich aussieht. Aber ja, das sind unsere Bold Predictions gewesen. Und ich würde mal sagen, jetzt grob über den Daumen gepeilt, 4 oder 5 sind überhaupt noch im Rennen.
Ja, das stabil, auf jeden Fall. Ganz geil. Keine 30 Spiele rum. Und auf jeden Fall schon gute Quote in der Tonne. Finde ich geil.
Aber es ist immer wieder schön und auch schön, dass wir es diese Saison jetzt das erste Mal geschafft haben, die überhaupt ein bisschen im Blick zu haben. Wir werden es am Ende natürlich noch auflösen, aber so sollten wir es eigentlich immer machen. Einmal wirklich zur Hälfte der Saison oder kurz davor, nach dem Jahreswechsel, einmal ein Fazit, also ein Zwischenfazit und dann am Ende gucken, ist überhaupt einer eingetreten. Und es gibt diesmal wirklich eine solide Chance, dass nicht einer eintreten wird. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Das muss jetzt wirklich ein IGVS-Historiker quasi mal ausrechnen, ob das so war. Aber ja, finde ich trotzdem geil.
Ach, ganz ehrlich, wenn es dann dazu führt, dass unsere Hörer sich mal wieder über unsere Planlosigkeit belustigen können, dann ist das völlig in Ordnung. Also finde ich auf jeden Fall, diese Watch sollten wir auf jeden Fall beibehalten und uns das dann am Saisonende nochmal angucken. Wäre schon geil, wenn mindestens eine durchgeht, auf jeden Fall. Also 0 aus 17 wäre auf jeden Fall ein bisschen schwierig für mein Ego.
Relativ schwach. Müssen wir mal schauen. Und ob ich jetzt 0 aus 5 gehe, müssen wir jetzt mal gucken, weil eigentlich, ich weiß gar nicht, ob dein Zeitplan es eigentlich noch zulässt, aber wir können es jetzt nicht sagen, dass wir abklemmen. Ich wollte gerade sagen, weil
wir bleiben drin.
Du hast dir Mühe gegeben und du meintest, du hast eine richtig gute Episode. NBA-Quartett, auch eine unserer Highlight-Rubriken, was das reine Quiz-Segment angeht, vorbereitet. Und deswegen ist das natürlich so. Ich muss hardcore pissen. Deswegen, keine Ahnung, deine Chance, nochmal irgendwo so ein Tischwein zu finden oder so ein Kochwein zu finden, den du dir jetzt vielleicht mal zu Gemüte fügen kannst.
Ja, dann hole ich mir auch noch eine Verpilsung.
Okay. Ja, ich hole mir auch noch ein Bier. Ich hole mir jetzt auch noch ein Bier, dann gehe ich pissen und dann sehen wir uns in aller Frische gleich wieder NBA-Quartett. Ich glaube, ich gehe heute, obwohl ich mich gut fühle, gehe ich low-key 1 aus 4.
Nee, du gehst 4 und 1, sag ich dir jetzt.
Okay. Sehen wir gleich, bis gleich.
Weißt du was, woran du erkennst, dass du mit maximalen Ehrenmenschen im Urlaub bist? Wir nehmen hier unten im stillen Kämmerlein den Podcast auf.
Ja.
Vorhin wurde sich so ein bisschen beschwert über diese Art Bier, die wir hier gerade trinken, wobei ich das echt noch okay finde, weil ich bin da eh flexibler im Bierniveau. Und was machen die Girls? Setzen sich in die Karre, fahren in den Supermarkt und kaufen einfach mal palettenweise Tuborg und Carlsberg in Dosen. Das sind gute Leute, ey, Ehrenmenschen.
An sich ja, wobei Tuborg jetzt auch nicht so das heftige Upgrade ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also ich habe diese Literdose Tuborg jetzt gerade im Kopf, weil sie es ja wirklich gibt. Neben Faxe 033. Ja, aber Digga, Tuborg, alter, Unscheiß.
Ja, wäre wahrscheinlich in der großen Bierarena jetzt nicht unbedingt Top 20 gewesen, aber ey, wenn du wüsstest, was ich gerade trinke. Wahrscheinlich
auch eher nicht Top 300.
Safes Upgrade gegen Habö-Pilsener auf jeden Fall.
Na gut, ey. Dann lassen wir das so stehen. So, und dann mache ich jetzt den Einspieler bereit. NBA-Quartett, ich bin richtig gespannt. Arne wird es gleich nochmal erklären, wie es überhaupt läuft, aber jetzt erstmal dieser schöne Einspieler nochmal.
Ich spiele LeBron James, der hat 375 Pferdestärken. Dann spiele ich Rick Carlisle, der ist von 0 auf 100 in 1,7 Sekunden.
NBA Quartett.
Dieser völlig unvorbereitete Knall, ey. So, du sitzt einfach irgendwo am Frühstückstisch oder im Zug und hörst vielleicht das erste Mal unseren Podcast. Also dann negativ Shoutout an dich, wenn du jetzt das erste Mal hörst auf jeden Fall. Aber bleib uns bitte treu und sitzt irgendwie im Zug und denkst, oh geil, neuer Einspieler und so. Und auf einmal platzt einfach dein halbes Ohr, ey. Nur weil du Bock hattest, irgendeine Explosion einzubauen. Finde ich geil. NBA-Quartett, eine unserer älteren, alteingesessenen Rubriken, die sich hoffentlich alle vorstellen können, worum es hier geht. Die meisten von euch sollten schon mal Quartett gespielt haben, Trecker-Quartett, Auto-Quartett, Schiffsquartett, was weiß ich. Also es gibt ja wirklich über alles mittlerweile ein Quartett und das auch vollkommen zu Recht. Heißt, in diesem Fall treten zwei Spieler jeweils gegeneinander an. Wir haben 5 Duelle, treten in 5 Kategorien gegeneinander an. Die Field-Goal-Percentage, die Freiwurf-Percentage, Punkte, Rebounds und Assists. Und ja, ehe wir uns da jetzt irgendwie irgendwas anhören müssen, es sind nicht die heiligen Metriken und True-Shooting ist viel sinnvoller zu benutzen als Field-Goal-Percentage und Points per Possession sind sinnvoller als Points per Game. Wissen wir alles, ist alles scheißegal. Wir spielen NBA Quartett. Das ist relatable für jeden. Jeder weiß, was eine Field Goal Quote ist, ob die jetzt wahnsinnig sinnvoll ist oder peng. 5 Kategorien sind's. Dementsprechend geht jedes Match ab irgendwas zwischen 5-0 und 0-5 aus. Es gibt also immer einen Sieger. 5 an der Zahl. Du kannst also 5 und 0 gehen in diesem Duell und wir spielen das heute nicht einfach mit irgendwelchen Spielern. Normal ist der Ablauf ja, ich überlege mir zwei oder du überlegst dir zwei, die halbwegs ähnliche Positionen spielen wahrscheinlich und irgendwie ganz gut zusammenpassen, weil anders macht's nicht so richtig viel Sinn. Ich habe mir das diesmal anders überlegt. Und zwar werden sich die älteren Hörer erinnern, dass du vor nicht allzu langer Zeit in einer Mailback-Episode dein Lieblingsteam der 5 Spieler pro Position definiert hast und tatsächlich auch noch mein, weil ich nicht konnte, mein Lieblingsteam dir ausgedacht hast und da zu 100% richtig warst. Die jetzt
gegeneinander, oder was?
Du bist 5 aus 5 gegangen. Du hast meine Lieblingsspieler richtig predicted, hast deine Proposition festgelegt. Und wir haben uns natürlich damals gefragt, ey, das sind beides echt Teams. Die sind jetzt nicht so schlecht so. Wir sind da nicht auf die Megastars gegangen. Da ist kein LeBron dabei, da ist kein Kevin Durant dabei. Aber ganz ehrlich, das sind schon legitim gute Teams. Und natürlich stellt sich die Frage, Team Tegli oder Team Fünkli, welches ist denn jetzt eigentlich besser? Und damit wir uns das nicht irgendwie auf dem Reißbrett ausdenken müssen, treten die heute gegeneinander an. Das ist doch total simpel. Die treten heute gegeneinander an. Das heißt, jeweils Point Guard gegen Point Guard, du kannst es dir vorstellen, aber, um das einmal einzufangen, nicht in den Stats der aktuellen Season, sondern in den Career Stats. Ich will eine größere Sample Size haben. Ach du
meine Güte,
ich will das es fair ist ja haben. Wirklich. Ich will nicht einen Otto Porter Jr., der dabei ist, der irgendwie 9 Spiele gemacht hat, die da irgendwie die Stats dieser Saison irgendwie aus den Fingern leihen. Ich will eine große Sample Size, die meisten dieser Jungs sind schon ein paar Jahre in der Liga, mit Ausnahme von deinem Jonathan Isaac. Das heißt, du hast eine große Sample Size, es ist nicht so total verzerrt, das kriegst du auf jeden Fall hin. Ich glaube, du wirst da einen guten Weg gehen, die Jungs da einzuranken. Und damit gehen wir 5 gegen 5, Team Tegli gegen Team Fünkli und werden mal ausdefinieren, wer das Ding hier gewinnt, mein Freund.
Eieieiei, das macht mir ein bisschen Sorgen. Also das ist wirklich heftig. Da auf Career zu gehen, das war ein schöner Twist, den wir da hatten. Und auch übrigens nochmal Thema jetzt, was du eben meintest mit den ganzen Advanced-Metriken, gab's ja auch alles schon und wird es auch locker natürlich wieder geben. Es wird locker auch mal wieder NBA-Quartett mit wirklich reinen Advanced-Metriken, mit dann Offensive-Rating, True-Shooting und ja, und noch den ganz verrückten Dingen, die es inzwischen gibt hier.
Value over Replacement und so. Bist du bereit, mein Freund? Bist du bereit?
Ja, dann fangen wir an auf Point Guard. Und weil ich natürlich noch weiß, worum es geht, werden jetzt höchstwahrscheinlich Ricky Rubio und Mike Conley in den Ring treten, wa?
So ist es. Wir fangen auf der 1 an und gehen einfach durch bis auf die 5. Wobei, doch, wir haben beide sogar eine legitime 5 da aufgestellt. Mike Conley auf meinem Team gegen Ricky Rubio aus deinem Team. Field Goal, Free Throw, Points, Rebounds und Assists per Game. Und das in der Career-Edition, bitte.
Ja, und eigentlich ist der Vergleich, also ich finde den Vergleich super. Ich finde auch, dass der sich tatsächlich jetzt nicht nur wegen des Trades auch offiziell wieder stellt. Also klar, Mike Conley ist jetzt auch nicht ganz gesund gewesen, aber nach dieser Saison oder zumindest aktuell muss man sich die Frage tatsächlich wieder stellen, zumindest in der Blase. Wir können jetzt wieder sagen fit und so weiter, aber in der Blase finde ich, ist es okay, die beiden tatsächlich zu rein von der Qualität zu vergleichen. Weil so schlecht war Mike Conti bisher und so gut fand ich Rubio bisher. Der statistische Vergleich sollte eigentlich in diversen Bereichen relativ deutlich sein. Also bei den Punkten müssen wir gar nicht anfangen. Conley, wir haben immer gesagt, er müsste eigentlich noch mehr scoren. Das hat mich bei ihm auch immer ein bisschen gestört, gerade teilweise bei den Grizzlies-Teams, wo er halt wirklich hands down der beste Scorer war und trotzdem halt diesen relativ passiven Conley-Stiefel, den man ja auch eigentlich auch liebt, wenn man Fan von ihm ist, dass er den dann so weiter durchgezogen hat. Aber es müsste ein deutlicher Unterschied sein. Also bei Points per Game, Rubio Career, vielleicht 11,5, 12 und Conley müsste ja schon im 16er Bereich mindestens sein. Hatte ein, zwei Saisons, wo er auf jeden Fall immer mal in den 20 gekratzt hat und auch nicht so viele, die jetzt wahnsinnig viel drunter waren. Also 15, 16, das wird ein deutlicher Unterschied sein. Assists, da hatte Rubio jetzt halt auch wirklich low-key so ein, zwei Saisons, die für seine eigentlich für seine Qualitäten und so wie man einschätzt, relativ gering waren von den Assists. Ja, also sein Rookie-Jahr war noch mit eins der besten, das jetzt gerade mit 9,3, weiß ich ehrlich gesagt, und das ist eigentlich auch schwach von mir, dass ich nicht weiß, ob 9,3 gerade sein Career-High sein
müsste. Kann aber sehr gut sein. Ja, sind
knapp, ne, müssen aber sein. Ja, Rookie waren dann auch eine 9 vorne, aber weniger wahrscheinlich.
Rookie na, ist ja auch scheißegal. 8,2.
8,2 nur, ja, okay, krass. Aber Assists müssten zu Rubio gehen, da bin ich beim 1-1. Rebounds. Ist Rubio auf jeden Fall der bessere Rebounder, hat aber auch nicht immer die Zahlen dafür geliefert. Ich würde trotzdem sagen, dass die Rebounds knapp zu Rubio gehen und bei Field Goal Quote, gut, müssen wir nicht lange drüber babbeln, die gilt auf jeden Fall zu Mike Conley. Da liefert Rubio über seine Karriere absolut keinen guten Wert. Ich wäre froh, wenn er noch eine 4 vorne ist, aber das dürfte gerade noch so reichen.
Nope.
Ne, reicht nicht, ist wirklich eine 3 vorne.
Jo.
3,8 oder 3,9?
3,9.
3,9, ja, okay, es ist immer glatt. Ich hätte mir gewünscht, dass eine 4 vorne ist, aber ist noch nicht mal. Und dann kommen wir zu der Freiwurfquote. Und da war Rubio auch nicht immer so wahnsinnig gut. Er hatte 2-3 Saisons wirklich auch in Folge. Da war er komplett Klatsch und on fire. Da hatte er sich auch wirklich erspielt, dass er eigentlich bei jedem seiner Teams die Technical Free Throws genommen hat, weil er wirklich trotz guter Konkurrenz einfach hands down der beste Freiwerfer war. Conley ist auch ein guter Freiwerfer. Mann, ey, kann das Ding wirklich 3-2 in Rubio gehen? Würde es, wenn ich jetzt die Freiwürfe auch noch bei ihm sehe. Conley gegen Rubio an der Linie. Beide natürlich mit einer 8 vorne auch deutlich. Rubio, gefühlt ist er besser, wird in der Karriere aber auch eher so im Bereich 85 liegen bei der Freiwurf, vielleicht sogar 84. Reicht es bei Conley drüber zu sein? Ich gebe die Freiwürfe zu Rubio und wenn es falsch ist, ist es egal. Für mich persönlich ist es eh ein 3-2 oder besser und ich bleibe auch dabei. Es ist ein 3-2 für Rubio, weil die Assists, die Rebounds und die Freiwürfe zu ihm gehen.
Digi, ich habe ein kleines bisschen Gänsehaut und wollte gerade anfangen, Listen to Your Heart von Roxette zu singen. Rest in Peace übrigens, ganz, ganz traurig, weil du auf dein Herz hören musst und du hast das 100%ig richtig gemacht. Das
Ding
geht mit 3-2 an deinen Ricky und du warst mehr oder weniger spot on bei allem. Natürlich sind in diesem Szenario ein paar Kategorien dabei, die deutlich sind, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt hier nicht nach dem knappsten Matchup gesucht, sondern bin halt 1-1 gegangen. Natürlich, die Field Goal geht an Mike Conley, der da mit knappen 44 unterwegs ist, dein Rubio 39 glatt. Ist also doch ein deutlicher Unterschied. Bei den Punkten hast du Rubio mehr oder weniger spot on gehabt, 11,3 über die Karriere. Conley hast ein bisschen überschätzt, aber ist auch noch bei knappen 15, also 14,9. Mhm. Schon deutlicher Abstand. Die Rebounds hast du ein bisschen knapper gesehen, als sie sind. Da liegen wir bei 3 Rebounds bei Conley und 4,7
so
bei Rubio.
Ach, so wenig bei Conley, krass. Okay.
Conley, der natürlich auch immer irgendwie mit relativ dominanten Bigs zusammengespielt hat. 3 Rebounds sind's da, also deutlich. Bei den Assists 5,7 bei Conley, 7,7 bei Rubio. Also auch das Ding relativ deutlich. Und dann hast du völlig recht gehabt, die Freiwürfe sind's, da sind sie beide gut. Da ist Rubio trotzdem noch ein bisschen besser mit 83,9, also wirklich knapp 84 über die Karriere. Hatte 2 Jahre, wo er an den 90 gekratzt hat in auch solidem Volumen. Ist da sehr, sehr stabil, konstant über 85 seit ein paar Jahren. Und ein Conley liegt dabei nur in Anführungsstrichen knappen 82, also nicht ganz so hochprozentig unterwegs wie dein Ricky. Von daher geht das Ding mit 3-2 an Ricky und Team Fünkli geht direkt 1-0 in Führung, ey.
Na, das ist schön. Das Duell schön. Vor allen Dingen zu gewinnen, ist wirklich schön.
Ja, das glaube ich. Das hat mich auch gefreut. Ich wusste natürlich vorher auch nicht, wie die Duelle ausgehen. Insofern habe ich mich gefreut, dass du diesen Punkt bekommen hast. Wir gehen eine Position hoch. Wir gehen auf die 2. Da bin ich tatsächlich ganz straight und basic mit Klay Thompson gegangen. Also natürlich ein bisschen mehr Superstar-Power, als du da für dich gewählt hast. Aber ist nun mal mein Herzenspick auf der 2. Muss ich mit Klay gehen. Du bist ein bisschen eine Kategorie drunter gegangen mit einem Gary Harris. Muss aber nichts heißen für diese Kategorie. Denn hier sind ja nicht nur Volumencats dabei, sondern eben auch Quoten und die können in jede Richtung gehen. Insofern bin ich gespannt, was du daraus machst. Klay Thompson gegen Gary Harris, Tegli gegen Fünkli. Gib ihm.
Oh, das ist unterschätzt gar nicht so leicht. Also gut, 2 Kategorien gehen auf jeden Fall schon mal safe an Klay. Und das dürfte, wobei auch gar nicht so safe. Und scheiß, Gary Harris war ja auch lange, deswegen, er hat das beste Layer-Package der Liga, hatte ich letztes Jahr gesagt. Und da würde ich eigentlich auch nach wie vor zu stehen. Oder, ja gut, beste Layer-Package hat wahrscheinlich dann schon eher Kyrie. Aber das von Gary Harris ist wirklich auch Elite. Er ist einer der besten Finisher am Rim seit Jahren gewesen. Nach der Verletzung ist es jetzt nicht mehr ganz so präsent. Aber der hat die Jahre vor seiner Verletzung wirklich reihenweise auch über 50% aus dem Feld gehabt. Und ist da wirklich auch einfach ein talentierter Mann. Deswegen, ich wollte jetzt gerade sagen, die Field Goal geht auf jeden Fall auch an Clay. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu stehen würde inzwischen. Also, was an Clay geht, sind auf jeden Fall die Punkte. Safe. Und auch mit einem soliden Abstand. Und dann Assists, Rebounds ist bei beiden jetzt nicht wahnsinnig die Kernkompetenz. Vor allen Dingen die Assists. Ich würde jetzt mal sagen, Gary Harris ist da der talentiertere von beiden. Und auch noch eher so ein bisschen dieser Prototyp, kleines bisschen mehr in dem Sinne Combo Guard als jetzt so ein Clay, den man ja vielleicht auch rein aufgrund seiner Körpergröße auch so auf der 3 sehen könnte. Rebounds, deswegen würde ich eigentlich auch fast sagen, müsste Clay eigentlich haben, Größenvorteil, physischen Vorteil. Aber auch schwierig. Curry, guter Rebound daneben ihm. Draymond nimmt da viel weg. Wenn man Big Man auf dem Court steht, nimmt er auch was weg. Rebounds hau ich trotzdem zu Clay. Die Assists habe ich tendenziell bei Gary Harris da gerade stehen, auch wenn der da nicht viel haben wird. Das wird eh so ein Duell. Boah, über die Karriere vor allen Dingen auch, ne? Das wird so ein 2, irgendwas zu 1,7 Duell oder so. Das wird richtig low. Field Goal Quote ist jetzt echt die Frage. Ist jetzt wirklich die Frage. Clay ist da sehr gut, Gary Harris ist da aber auch sehr gut. Und Freiwürfe wird auch nochmal so ein Faktor. Da sind beide wahrscheinlich auch stark. Boah! Also da werde ich safe nicht richtig sein bei allen Kategorien, selbst wenn ich es irgendwie richtig haben sollte. Deswegen muss ich jetzt Toss-Up gehen. Aktuell führt Clay bei den ersten drei großen Stats und jetzt kommen wir zu den Quoten. Und jetzt die Frage, ob ich beide zu Clay gebe oder ob ich würfel und 1-1 sage. Ich würfel und sage 1-1 und will mich gar nicht festlegen, was ist. Weil Gary hat wirklich so starke Saisons aus dem Feld hatte. Wirklich so starke Saisons aus dem Feld. Muss ich aber nicht machen, deswegen lassen wir es so stehen. Und ich glaube nicht, dass es richtig wird, aber ich gehe mit einem 3-2 für Clay Thompson.
Ah, der Riecher war nicht schlecht, es hat nicht ganz gereicht. Ich war auch 4-1. Ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Nee, noch klarer, das Ding geht wirklich, es ist ein Sweep. Wir gehen mit 5-0 an Clay. Wir gehen tatsächlich an Clay mit 5-0.
Och, krass.
Und das war für mich so spannend, diese Vorbereitung, weil ich natürlich mir die Spieler ausgesucht habe, oder nicht ausgesucht habe, sondern die vordefiniert hatte und dann auch selber ein bisschen rätseln konnte. Ich wäre tatsächlich mit 4-1 für Clay gegangen, also ich hätte es auch verkackt, weil ich das dann doch nicht so deutlich gesehen hätte und ich wäre auch tatsächlich an den Assists, glaube ich, gescheitert. Also wenn wir mal die klaren Kategorien mitnehmen, die Punkte, da ist Clay bei 19,5 über die Karriere, Gary Harris bei 12,5 ungefähr. Also das Ding ist relativ klar. Die Freiwurfquote, da ist Harris so ein ganz konstanter 80% Shooter. Clay ist da eher im Bereich 85 in der Regel unterwegs. Also ist da auch klar besser. Tatsächlich fast 85 über die Karriere. Rebounds immer ein bisschen tricky. Clay ist schon ein ordentlicher Rebounder. Sammelt da 3,5 per Game ein. Also war ich überrascht. Hätte ich gedacht, es wäre eher ein bisschen weniger. Reicht gegen die 2,6 von Gary Harris. Und dann sind wir bei den zwei Kategorien, die richtig, richtig knapp sind. Natürlich sind gerade die Assists bei solchen Guards immer ein bisschen schwierig, bei klassischen Shooting Guards, weil da einfach nicht viel ist und dann die Sample Size sehr klein ist. Clay sammelt 2,3 per Game, Gary Harris 2,1. Nur darf man wahrscheinlich auch nicht ausblenden, wie viele von Clay einfach an Curry gehen, mehr oder weniger. Das ist dann auch relativ dankbar.
Ja, hätte ich auch vorher so gesagt. Harris der Talentiertere, aber klar, die Warriors in einem System, wo bei jedem ein paar Assists auf jeden Fall bei rumkommen werden.
Es passiert einfach, weil die Offense so effizient ist, da kommst du kaum drum rum. Krass, der definitiv bessere Assistgeber, würde ich auch sagen, Gary Harris. Und jetzt wurde es halt richtig finster. Die Field Goal Percentage geht wirklich mit einem, ich würde sagen, einem hellblonden, ganz frischen Sackhaar an Clay Thompson, der 45,9 über die Karriere schießt und Harris, kein Scheiß, 45,8. Das tut mir wahnsinnig leid.
Okay, heftig,
ich wusste es vorher nicht. Effektiv reicht wahrscheinlich ein Shot im nächsten Spiel, um das irgendwie zu kippen. Also effektiv, sie schießen die gleiche Quote, wenn man so will. Das Ding geht halt knapp an Clay, der damit das 5-0 macht und für Team Tegli ausgleicht.
Ich habe wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Harris, der, also ich würde mal behaupten, Harris hatte mit Sicherheit die besten Saisons, aber Clay wahrscheinlich dann noch ein bisschen konstanter insgesamt.
Das ist so. Clay
hatte
noch
nie eine
Saison,
wo er
über 50
geschossen
hat.
Plus hatte. Ja, genau.
Clays Highlight-Saison 2017-18, da hat er 49 ungefähr geschossen. Gary Harris hat tatsächlich 50-40-77 Saison abgeliefert vor ein paar Jahren bei den Nuggets. Also hat einmal ist über 50 gegangen, hat dann durch die Freiwürfe nicht ganz gereicht. Also beide sehr, sehr effizient für einen Guard aus dem Feld. Hat nicht gereicht, aber ich bin natürlich happy, weil Team Tegli ausgleicht hier zum 1-1.
Ja, ist in Ordnung. Dann machen wir weiter.
Wir gehen auf die 3. Wir gehen auf die 3 und da habe ich das erstmal, ich würde nicht sagen geschummelt, aber bin ein bisschen kreativ geworden, habe meinen Jimmy auf die 3 gepackt, den ich auch safe auf die 2 hätte tun können, aber natürlich muss Jimmy dabei sein. Also ich werfe Jimmy Butler in den Ring und du wirfst den schönsten Mann der Südhalbkugel, der überhaupt nicht auf der Südhalbkugel lebt, keine Ahnung, wie du wirfst Gordon Hayward auf jeden Fall in den Ring. Und wir gehen tatsächlich Wing-Duell Jimmy Butler gegen Gordon Hayward.
Mhm. Ja, ist auch ein total spannendes Duell. Da könnte ich mir vorstellen, dass es echt sogar knapper wird, als man denkt. Also ich würde einfach mal direkt die Freiwürfe zu Gordon Hayward geben, wobei Jimmy da in den letzten Jahren, glaube ich, auch ganz gut war. Ich glaube nicht, dass er bei seiner Karriere so konstant war wie Gordon Hayward. Punkte ist auch schon wieder spannend. Also Hayward hatte natürlich seine ein, zwei Saisons, die halt sehr gut waren bei den Jazz damals, aber Jimmy hatte inzwischen doch dann deutlich mehr einfach als guter Scorer, als auch hochvolumiger Scorer. Müssten doch deutlich an Jimmy gehen, dann bin ich bei einem 1-1. Assists, bei Jimmy darf man auch nicht vergessen, dass der halt auch nicht immer diese Rolle hatte. Ne? Der hatte auch die ersten Jahre bei ihm, waren halt auch nicht ganz so, wie man jetzt an ihm natürlich denkt, wobei er es inzwischen auch schon eine ganze Weile macht.
Ist natürlich ein Faktor, aber er darf es auch nicht unterschätzen, dass der Mann jetzt auch schon ein paar Saisons in der Liga ist, dass sich so Rookie-Jahre irgendwie schon auch so ein bisschen rauswachsen.
Ja, boah, es ist echt super schwer. Also, weil inzwischen Jimmy ja auf einem Niveau angekommen, wo er halt auch locker so 5 Assists im Average irgendwie hat. Hayward theoretisch da irgendwie der Typ, nur jetzt musste er eigentlich auch schon anderthalb Down-Seasons wieder mit einrechnen und früher war es vielleicht auch nicht ganz so. Ich gebe die Assists, glaube ich, zu Jimmy. Rebounds sind bei Jimmy auch besser. Dann bin ich bei einem 3-0. Freiwurfquote hatte ich an Gordon Hayward gegeben und jetzt kommen wir zur Field-Goal-Quote. Und da würde ich eigentlich auch sagen, dass Jimmy da einen ganzen Tacken stabiler sein müsste. Also, was heißt ganzen Tacken? Heißt jetzt nicht krasser Abstand, aber müsste ein bisschen stabiler sein. Da schätze ich Jimmy vielleicht so über die Karriere bei 46 ein. Gordon Hayward auch einfach noch natürlich deutlich mehr Jumpshooter, auch wenn er da gute Jahre hatte, ein bisschen drunter. Und dann wäre ich bei einem 4-1, was sich deutlich anhört, aber wird höchstwahrscheinlich so sein. Gerade auch Gordon Hayward, die ersten Jahre nicht ganz so spektakulär vergleichbar. Jetzt aber auch im Gegensatz zu den besten Jahren von Jimmy, wo er wirklich durchgezogen hat, dass Hayward da halt raus war mit entweder verletzt oder, ja gut, was jetzt statistisch keinen Impact hätte, aber vor allen Dingen dann auch noch weiter angeschlagen, bin ich bei einem 4-1 für Jimmy Butler.
Es ist denkbar knapp, aber es ist leider falsch und ich finde es besonders schade, weil du für mich in meinem Kopf zumindest klarste Kategorie, die am Ende gar nicht so klar ist, aber für mich verhältnismäßig klar ist, da hast du den Fehler gemacht bei den Freiwürfen. Tatsächlich den Rest hast du sehr gut analysiert. Bei der Field Goal Percentage ist Jimmy so bei 45,2, Gordon Hayward bei 44,8, also es ist relativ knapp, da hast du Jimmy ein bisschen überschätzt, aber ich würde sagen, intuitiv würde man auch sagen, sollte Jimmy die Nase vorn haben. Points per Game, Jimmy über die Karriere bei knappen 17, Hayward ungefähr bei 15. Also da ist doch schon erkennbarer Abstand, weil natürlich Jimmy dann auch seine Jahre hatte, wo er wirklich sehr gut gescored hat. Gordon Hayward hatte, glaube ich, nur einmal die 2 vorne stehen. Das ist bei Jimmy ein paar Mal mehr passiert. Der dann einfach noch ein bisschen der volumenlastigere Scorer ist. Die Rebounds gehen verhältnismäßig klar an Jimmy, der 5 einsammelt, Hayward 4,2. Und bei den Assists ist eben genau das, was du richtig angesprochen hast. Die letzten Jahre von Jimmy ziehen diesen Schnitt da sehr nach oben, der jetzt bei 6,5 angekommen ist. Die letzten Jahre konsequent zwischen 4 und 5,5 irgendwo gewesen. Ist nur die ersten Jahre bei den Bulls, als er noch nicht die Rolle hatte, die er eigentlich verdient gehabt hätte, haben ihn da ein bisschen runtergezogen. Reicht knapp gegen Hayward, der ein bisschen weniger einsammelt. Und die Freiwurfquote tatsächlich, weil Jimmy einfach ein unterschätzt geiler Freiwurfwerfer ist, der über die Karriere nur in Anführungsstrichen bei 83,5% hängt. Ich hätte ihn da sogar noch ein bisschen höher gesehen. Viele Saisons mit 85 plus mit sehr, sehr hohem Volumen gehabt. Insofern hat er da die Nase vorn, knappes Prozent ungefähr oder ein gutes Prozent besser als Hayward. Macht hier tatsächlich das 5-0 und so bringt mein Team mit 2-1 in Front. Es tut mir leid, ich wusste es vorher nicht. Ich wusste, zu meiner Verteidigung, konnte es ja vorher nicht wissen.
Ja, war knapp in ein, zwei Bereichen, ist okay. Ist okay, ist schon eigentlich ein entscheidender Punkt, vor allen Dingen auch Klatsch und so, aber man nimmt Jimmy nicht als, also für mich, ich nehme ihn jetzt nicht als wahnsinnig guten Freiwerfer wahr.
Ich habe natürlich den Vorteil, einfach fast jedes Jimmy-Spiel der letzten Jahre gesehen zu haben, so, und da ist er einfach ein Biest, aber natürlich ist die Außenwahrnehmung dann immer noch ein bisschen eine andere.
Ja,
aber,
ja gut, und es war halt ein Prozent, ne? Wir reden jetzt hier nicht von 87 zu 82, sondern wir reden von 83 zu 82. Ja,
krass. Safe. Es ist eine verdammt knappe Kiste.
Dann geht's weiter.
Mal schauen, was wir auf der 4 machen. Auf der 4 bin ich wieder bisschen eher Wing-lastig gegangen und hab da meinen Otto Porter Jr. jetzt dieses Jahr mal ausgeklammert mit reingeworfen, der natürlich in meinen Top 5 Liebling nicht fehlt und für dich der Jüngste in dieser Runde und derjenige mit den wenigsten Reps, mit der kleinsten Sample Size, der erst in seinem dritten Jahr ist, dementsprechend spannend auf jeden Fall da eine Career-Stat-Nummer draus zu machen, weil man dieses Rookie-Jahr dann eben ein bisschen höher berechnen muss als bei anderen vielleicht. Jonathan Isaac tritt für dich an. Mein Team führt 2-1, Otto Porter gegen Jonathan Isaac. Bin gespannt, was du daraus machst.
Okay, das ist natürlich jetzt eine Ansage. Boah,
der ist schwierig auf jeden Fall.
Ja, Punkte gehen auf jeden Fall zu Otto Porter Jr. Da hat er einfach, ich meine, jetzt gerade dürfte das die beste Saison von Isaac sein. Wo liegt er bei 11 vielleicht oder irgend sowas? Also das müsste klar sein, da mache ich einen Haken hinter. Assists ist schon mal super schwierig, weil Volumen wird am Anfang auch nicht so viel gewesen sein, Minuten vielleicht vergleichbar. Ist Otto Porter Jr. jemand, der viel Assists hat? Selbstverständlich nicht. Isaac, jetzt, wenn wir jetzt ab jetzt rechnen würden, na klar, dann hat er auch deutlich die Nase vorne. Aber ich kann mir vorstellen, dass es statistisch sogar echt gar nicht so ein großer Unterschied ist. Das würde ich erstmal ausklammern wollen. Rebounds müssten eigentlich an Isaac gehen, aber kann auch rein wirklich vom Volumen her von einfach wesentlich mehr Minuten gespielt sein, dass es auch knapper ist als es ist, aber ich vermerke schon mal einen kleinen Haken da für Jonathan Isaac. Field Goal Quote, ja, da kommen wir zum interessanten Punkt, weil Otto Porter Jr. da wirklich einfach reihenweise diese brachialen Saisons hingehauen hat. Immer ein 50-40-80-Kandidat gewesen, also da wirklich da viel dabei. Und da müsste, obwohl natürlich Isaac eher den Big-Man-Faktor hat, aber auch Jumpshooter ist und da deutlich schlechter ist natürlich jetzt Otto Porter Jr., habe ich da einen Haken vermerkt bei Otto Porter Jr. Freiburg, oh, wie gut ist Isaac an der Linie. Das war halt immer der Punkt, wo es gescheitert hat bei Otto Porter. Wir haben jetzt eben gesagt, 75 ist tendenziell schlecht für ihn. Ich würde ihn bei Karriere 78-79% einschätzen, Otto Porter Jr. Ich glaube nicht, dass das reicht, bei Isaac das zu schlagen. Wäre ich aktuell bei einem 3-1 für Otto Porter Jr. Und jetzt kommt es zu den Assists. Boah, ich mache ein 3-2 draus, komm. Ich mache ein 3-2 draus für Otto Porter Jr. Vielleicht lag ich irgendwo falsch. Ist das jetzt, ja, ich bleibe bei einem 3-2 und sage, Otto Porter Jr. gewinnt 3-2.
Listen to your heart, Brudi, das ist schon wieder richtig, auch wenn du ein, zwei Dreher dabei hattest. Und das ist geil. Wie immer das Schöne dieser Kategorie, dass du nicht alles richtig haben musst, solange das Endergebnis stimmt. Und das stimmt, mit 3-2 geht das an Otto Porter Jr. Die Field Goal Percentage geht sehr klar an ihn mit gut 48%. Da ist Isaac trotz Big Man bei 43 dann noch deutlich weg. Die Punkte gehen mit 11-9,5 an Otto Porter Jr. Und er sammelt sich tatsächlich in einem relativ schäbigen Duell die Assists mit 1,5-1,1 ein. Du hast recht, dieses Jahr sind sie sehr dicht beieinander. Dieses Jahr ist es bei beiden ungefähr irgendwie anderthalb, also auch ein bisschen unter ferner liefen. Also wahnsinnig schwierig, in diesem kleinen Volumen da ernsthaft eine Analyse zu tätigen. Deswegen bist du den richtigen Weg gegangen, hast auch ein bisschen auf dein Gefühl vertraut. Die Rebounds gehen mit 5-5,5 an Isaac, der da also seinen ersten Punkt einsammelt und tatsächlich an der Linie macht er den zweiten Punkt. Otto Porter mit 79,1, okay, da warst du mehr oder weniger spot on und unterschätzt. Also als ich das Quiz gemacht habe, habe ich das mit 4-1 an Porter gegeben, also wäre da falsch gegangen. Tatsächlich knapp mehr, 79,4 bei Isaac, der irgendwie 200 Free Throws in seiner Karriere genommen hat, also jetzt auch nicht so sensationell viel, aber da einen guten Job macht bisher und sich damit dieses Duell zwar mit 3-2 verliert und, Spoiler, meinem Team schon mal den Gesamtsieg beschert, aber dich auf ein 2-2 bringt und das ist das eigentlich Wichtige, worum es hier geht.
Das ist das eigentlich Wichtige, aus, ja.
Und das Center-Duell entscheidet, ob du hier plus 500 rausgehst oder nicht.
Ja, das ist eh immer das Beste, wenn es am Ende um alles geht und an der Stelle auch nochmal wieder die Prayers raus, nach jeder kleinen Verletzung kommen ja immer die Prayers raus bei der NBA. Jonathan Isaac, sein Knie ein bisschen ekelhaft, ist ja immer so hyperextended, ist immer eine unschöne Geschichte. Hoffentlich fehlt er nicht lange, weil an sich safe. Schön, schöne Saison bisher.
Definitiv. Damit gehen wir ins Center-Duell und da sind wir beide, ich habe es vorhin schon gesagt, wirklich mit einem klassischen Big gegangen. Sie haben uns wirklich eine 5 gekrallt und sie reingeworfen. Bei mir Breakout-Season incoming, Jonas Valanciunas, der früher oder später muss diese Saison mal kommen, die ich von ihm erwarte, wo er wirklich 24-11 geht über eine komplette Saison. Keine Ahnung, es wird passieren. Es wird passieren. Und geht ein bisschen ins Krisenduell gegen deinen Steven Adams, der jetzt langsam aber sicher besser reinkommt. Bisher nicht so unbedingt die Saison spielt, die wir uns alle erhofft haben. Karl Drogo ein bisschen gezähmt worden. Valanciunas gegen Steven Adams um die Krone, um die Frage, gehst du über 500 oder nicht? Gib ihm.
Ja, ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass das das deutlichste Duell sein müsste. Und ich glaube, ich werde da auch nicht lange rumeiern, weil die Punkte werden safe an Valanciunas gehen. Da hatte er einfach diverse Saisons, wo er, ja, ich weiß gar nicht, was sein Season High bisher war, aber so 17, 18 dürften es doch eigentlich schon mal gewesen sein, oder? Oder waren es zumindest auch
19,9. Den Tipp kann ich dir geben. Im letzten Jahr hat er wirklich an den 20-10 ja, gekratzt.
Weil er bei den Grizzlies wirklich auch dann hinten raus dann nochmal richtig gefeuert hat. Und ja. Und ja, das ist auf jeden Fall so. Und na klar, Steven Adams wird nicht reichen. Dann kommen wir zum Thema Rebounding. Und da gehe ich halt low-key auch mit Valanciunas. Weil der hat safe auch etliche Saisons schon mit zweistellig, wobei er auch nicht mehr so viele Minuten gespielt hat. Aber Adams ist natürlich der bessere Rebounder in der Blase. Aber einfach aufgrund des Faktors, weil er halt mit Westbrook viele Jahre gespielt hat, defensiv halt quasi non-existent für seine eigentlichen Qualitäten gereboundet hat. Offensiv immer biestig, ohne Ende. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es bei den Rebounds ebenfalls für Valanciunas reicht. Es wird knapp sein, gehe ich mal davon aus, aber es könnte da reichen, dann wäre ich beim 2-0. Assists, rein von den Fähigkeiten bin ich da bei Adams. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Wäre ich bei einem 2-1 für Valanciunas. Und dann Field Goal Quote, ja, muss deutlich an Adams gehen. Da ist er einfach sehr, sehr gut, weil er auch vielleicht weniger schwierige Würfe nimmt. Und Valanciunas immer noch mal öfter zum Midrange-Jumper, zum Fadeaway-Jumper oder auch seit ein paar Saisons zum Dreier greift, was Adams halt einfach gar nicht macht und wirklich nur vielleicht den schwersten Wurf mal einen verrückten Hookshot oder einen Floater nimmt. Und bei der Freiwurfquote bin ich dann da auch wieder deutlich bei Valanciunas, weil der dürfte in der Karriere nicht etlich weit weg von der 80 sein und da dürfte Adams schon ein bisschen weiter weg sein. Und dann bin ich relativ straight up bei einem 3-2 für Jonas Valanciunas und könnte mich, wenn überhaupt, noch bei den Rebounds geirrt haben, eigentlich.
Streich das eigentlich, du hast dich nirgendwo geirrt, das Ding ist richtig, es geht mit 3-2 an Valanciunas, damit gehst du 3-2 und gehst über 500 und das ist wirklich Shoutout wert, weil das war nicht so einfach, wie es sich vielleicht angehört hat. Kleine Randnotiz, mein Team geht 4-1, also da freue ich mich natürlich, mein Team schlägt 4-1, aber darum geht's nur sehr sekundär, ansonsten hast du im Prinzip alles spot on gehabt. Die Field Goal Percentage war ich tatsächlich überrascht, Valanciunas mit 56% sehr stabil, ich habe ihn da noch ein bisschen drunter gesehen durch seine dann doch vermehrten Midranger und Dreier, also sehr stabil, aber Adams mit 59 natürlich nicht zu schlagen. An der Linie ist es kein Duell, da ist es wirklich eine Schlacht. 78,5 bei Valanciunas und ein bisschen weit über 50 bei Steven Adams, also da ist der Abstand schon relativ deutlich. Die Punkte gehen klar an Valanciunas mit 12,2, nur in Anführungsstrichen, hätte ich ihn besser gesehen. Adams knapp unter 10, also ist da natürlich am offensiven Ende nicht ganz so weit. Dann kommen wir zu den Rebounds und da hast du natürlich alles richtig analysiert. Es sind 8,5 ungefähr bei Valanciunas und 7,5 bei Adams, der aber natürlich der deutlich bessere Rebounder und der viel bessere Offensiv-Rebounder ist, ist einfach Opportunity. Wenn du halt mit dem Westbrook dastehst, sammelst du weniger ein. Wir haben immer wieder darüber geredet, Stephen Adams hätte eine Saison mit 13, 14 Rebounds per Game im Tank, wäre wahrscheinlich kein großes Problem. Hat bisher nicht passiert oder ist bisher nicht passiert, deswegen geht auch das an Adams. Und dann wieder Schneckenduell, 0,9 Assists bei Valanciunas, 1,1 bei Adams.
Ach du meine Güte, ey.
Das ist wirklich absolut trist, da hätte ich Valanciunas mehr zugetraut. Also ich hätte dieses Duell falsch analysiert, weil ich tatsächlich mit 4-1 für meinen Boy gegangen wäre. Hätte nicht gestimmt, du hast es richtig gemacht, 3-2 für Valanciunas, 3-2 für Dirk Funk, Chapeau, klack mein Lieber. Gut gemacht.
Kann ich gut mitleben. Ich dachte, wir wären zwischenzeitlich echt für meine Prediction on pace, dass ich hier 1 und 4 gehe, aber ein 3-2 ist immer super. Über 500, ey, könnte ich mindestens maximal drei stabil. Teller von essen. Danke für die Vorbereitung. War ein sehr, sehr charmantes Duell. Also wirklich mit so einer kleinen Backstory, mit ein bisschen was Emotionalem drin und dann auch noch den kleinen Twist zu sagen, wir gehen jetzt auf Karriere. Ist natürlich auch besonders schön. Grüße gehen raus an alle Nicht-Patrioneten, die das jetzt ein paar Tage später hören, weil es trotzdem maximal relevant ist und jetzt nicht irgendwie ein Faktor ist, dass die drei Tage irgendeinen Unterschied machen. Also für die Episode höchst wertvoll. Der MVP unterschätzt in den letzten Wochen wahrscheinlich unter unseren Quiz-Rubriken und hat Bock gemacht. Ist von so. Daher mache ich den einen Spieler jetzt nochmal als Ausspieler und dann werden wir uns einfach relativ straight up, glaube ich, verabschieden, weil dafür Klassiker für eine Episode, wo wir vorher dachten, oha, wie kommen wir hier auf dreistellig, also quasi über die 60, ja, haben wir ganz geschafft mit 2 Stunden, alles klar.
Ich spiele LeBron James, der hat 375 Pferdestärken. Dann spiele ich Rick Carlisle, der ist von 0 auf 100 in 1,7 Sekunden.
NBA Quartett.
Sehr, sehr schön. Von daher bleibt eigentlich für mich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Wir haben heute vergessen, ich weiß nicht, ob du es bewusst vergessen hast, eine Rezension vorzulesen. Aber es ist eigentlich auch zu spät, um es jetzt zu machen, oder?
Es ist zu spät. Ich lese nächste Woche zwei vor. Es gibt so absurd viele gute, ja, dass ich mir wirklich da, nächste Woche machen wir zwei mindestens.
Ja, es ist ja auch, also das merkt man auch immer wieder, auch sei es jetzt auf deinem neuen Instagram-Kanal, @SirArnoTegen, das Kommentarniveau ist schon sehr strong bei sehr vielen.
Ist schon
also
super stark.
Da muss ich wirklich echt immer gut lachen, was da teilweise rauskommt. Von daher macht auf jeden Fall so weiter. Schöne Episode. Ich denke, ein gelungener und guter Start ins Jahr 2020. Direkt hier mit einer stabilen 2-Stünder hier mal zu starten. Wird am Ende vielleicht nicht ganz reichen, außer wir seilen jetzt noch groß rum. Aber wir sind hier nicht auf Counting Stats aus. Deswegen, ich bin jetzt raus. Du kannst gerne was sagen. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Ich freue mich.
Ja, bleibt stabil, ihr Biebs. Bleibt auf dem Gas, so wie wir das machen. Macht's gut. Haut rein. Fühlt euch gedrückt. Küsse gehen raus.